Hallo, liebe Hörer, auch dieses Mal begrüßen wir euch aus dem kleinen Podcast-Studio aus Frankfurt. Mit mir sitzt hier
der Peter
und in München
der Andi.
Genau. Wir treffen uns heute Abend wieder, wollen ein bisschen über OpenStreetMap reden und ihr hört Radio OSM, die Nummer 25. Heute ist der 27. November und wir können direkt losgehen mit dem ersten Thema.
Naja, Thema, na, eigentlich müssen wir uns korrigieren. Beziehungsweise man hat uns korrigiert, belehrt und mit Zusatzinformationen versorgt. Wir haben in der letzten Sendung rumgerätselt, woher dieses OSM End kommt und hatten überlegt, dass das vielleicht
Android
kommt. Und man hat uns belehrt, dass das auf der Projektseite des Projekts steht. Wie doof, wir hätten natürlich auch einfach nachgucken können. Und es steht für OSM Automated Navigation Directions. Was sehr kompliziert ist für Router. Aber trotzdem tolles Programm.
Und genau, danke an Franco, der uns das mitgeteilt hat.
Genau, wir sind auf sowas angewiesen, denn wie ihr merkt, unsere Sendung ist immer ganz toll recherchiert. Wir wissen genau, wovon wir reden. Wir sind die Profis. Und damit wir das auch bleiben, brauchen wir euch, die uns helfen, immer die richtigen Dinge zu wissen. Wir haben noch einen zweiten Nachtrag gekriegt, und zwar hatten wir es ja von der Stolperstein-Karte auf stolpersteinmap.de und haben uns zum einen gewundert, dass es auf den ersten Blick nach so wenig ausgesehen hat. Das hat sich relativ schnell geklärt, man muss da halt ein bisschen rumklicken und wenn man eine der Orte oben auswählt, dann sieht man in den Orten auch ganz viel, also zum Beispiel in Frankfurt sind das weit über 200, die man, wenn man aufs erste Mal auf die Seite kommt, irgendwie so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und das andere, was wir uns gewundert haben, ist, ob die denn auch alle dort angezeigt werden. Und die Antwort war, naja, theoretisch schon. Es ist dann nur noch nicht so ganz klar, wie das mit dem Tagging funktioniert. Und zwar sind viele wohl nur mit dem Memorial Tag markiert. Und da weiß man halt noch nicht so ganz genau, ob das jetzt ein Stolperstein ist oder irgendein anderes Denkmal. Und deswegen zeigt die Karte nur welche an, die mit Memorial Doppelpunkt Type gleich Stolperstein eingetragen sind. Und die zeigt er dann aber auch immer alle an und automatisch aktualisiert. So, und wenn man da noch Fragen hat, kann man wohl auf der Stolperstein-Karte auch oben auf Kontakt klicken. Und da steht die E-Mail-Adresse, unter der man den Autor erreichen kann und solche Dinge fragen oder Dinge erfragen kann, wie man denn da vielleicht bestimmte Sachen erreichen kann, so wenn die eigenen Daten da fehlen. Und dazu möchten wir im Zweifelsfall ermutigen, wenn irgendwas fehlt, sich da mal hinzuwenden.
Ansonsten gibt es natürlich auch noch ein paar andere Stolpersteinkarten. Hatten wir das letzte Mal alles irgendwie im Podcast. Ja, dann wären wir mit den Erratas durch und kommen zu den News.
Heißt es nicht Errati? Haben wir jemanden mit Latein im Chat, der uns das erklären kann?
Das sind Errata.
Errata, okay.
Das Erratum und die Errata. Oder Errata. Ich hatte nie Latein
kurz. Das ruft nach einer Korrektur jetzt.
Ich bin einfach für Fehlerkorrekturen. Bleiben wir doch bei der Sprache, der wir alle mächtig sind.
Genau, und damit wir neue Fehler machen können, kommen jetzt die ersten News.
Ja, und zwar, es gibt eine neue Hausnummernrangliste. Also, welcher Nutzer hat wie viele Hausnummern gemacht? Und zwar hat Olivan im Forum einen Link zu einer Liste veröffentlicht. Eine schöne Textdatei, die einfach mal alle Leute zeigt. Und also die erste Spalte ist irgendwie die Hausnummern, die Anzahl, dann kommt die User-ID und dann der Username, damit man auch einfach suchen kann.
Vielleicht sollte man
es uns voraus.
Vielleicht sollte man dazu sagen, das Ganze geht zurück auf einen Blogartikel von Frederik, der mal vorgeschlagen hat, jeder sollte noch mal 10.000 Hausnummern.
Er hat, glaube ich, nur 1.000
gefordert, stimmt, ne? Natürlich. 1.000.
1.000. Die hast 1000. Du ja schon lange gerissen, nicht?
Ja. Ihr ja auch,
oder? Nee. Wir sind nur bei 250 beziehungsweise 51.
Ah, okay. Ach, ihr seid wirklich bei 2? Ah, okay.
Ja. Du wohnst ja auch in Frankfurt, ja? In meinem Kaff gibt es keine 1.000 Hausnummern. Gut, ich könnte auch woanders hinfahren, aber
bei uns gibt es so viele Hinterhäufe, die alle dieselbe Hausnummern haben. Das heißt, man trägt Hausnummern ein. Und na, wobei, müssen wir fast schauen, ob die dann doppelt zählen oder nicht.
Ja, aber es ist, denke ich, Hausnummern aktuell. Und da kann man mal gucken, was man so gemacht hat den lieben langen Abend. Dann steht hier was von blauer, gelber Stern.
Ja, und zwar Frederik hat im Rahmen dieser Oberförster-Diskussion, nenne ich es jetzt einfach mal, ich habe das nicht weiter verfolgt, mal erklärt, was es denn so alles für Admins und so weiter gibt. Also das erste, was man dazu mal sagen muss, ist, dass natürlich ein Moderator im Forum nicht gleichzeitig Moderator auf OSM.org in der Datenbank, in den Geodaten ist, sondern das ist natürlich getrennt. Also für uns natürlich, anscheinend gab es da ein paar Leute, die es ein bisschen verwundert hat. Und tatsächlich gibt es da die Unterscheidung zwischen Moderatoren, die in ihrem User-Profil einen blauen Stern haben und Administratoren, die einen gelben Stern haben. Die mit dem gelben Stern, die sind halt Server-Administratoren, die können sich den Stern im Zweifel auch selber setzen, sozusagen. Die können alles Mögliche machen. Die mit den blauen Sternen, das sind hauptsächlich die Leute, die aus dem Data, wie heißt das nochmal ausführlich?
Data Working Group. Meinst du?
Genau, drin sind und die können zum Beispiel einzelne Commits bzw. Änderungen halt verstecken wegen Copyright-Zeug und so. Ich kann diesen kurzen Forum-Eintrag einfach nur empfehlen, den mal durchzulesen.
Aber wir sprechen da jetzt über Mods auf der Datenbank, richtig?
Genau, also halt auf osm.org, was ja das Frontend für die Datenbank ist. Das ist ja ein und die API hängt ja da auch mit dran.
Okay.
Jetzt, da war noch eine Gaststättenkarte.
Ja, genau, und zwar hat Dotevo eine ganz nette Karte gemacht, die zeigt, wie einfach das inzwischen ist. Also er hat sich irgendwie Bootstrap genommen, damit es einigermaßen vernünftig aussieht. Leaflet, um eine Karte einzubinden, dann irgendwie so eine JavaScript-Library, die Opening Hours auswertet. Also die kann tatsächlich das Zeug, was da immer drin steht, was ja anscheinend so schwer zu parsen ist, einfach parsen und dann halt in JavaScript zur Verfügung stellen. Und dann gibt es wohl in der Zwischenzeit auch einen generischen Overpass-Layer für Leaflet. Und dann braucht man nur noch eine Abfrage auf die Overpass-API und ein paar Bilder und dann hat man so eine Karte. Fand ich eigentlich mal ganz interessant, was da inzwischen einfach so fertig als Baustein gibt und wie man sich so eine Spezialkarte zusammenbasteln kann.
Ja, es wird ja schon öfters mal gefordert, dass es da so ein allgemeines Tool gäbe, das das für alle ermöglicht. Und es gibt einige, zum Beispiel, jetzt fallen mir die Links natürlich nicht ein, zum Beispiel bei den Franzosen. Die
UMAP?
UMAP, genau. UMAP. Du suchst den Link raus, umap.openstreetmap.fr, genau, ist so eins dieser wirklich coolen Werkzeuge, mit dem man sich selber so eine Karte zusammenbasteln kann. Also was weiß ich, wo man eine Karte nimmt, sagt, okay, ich mache hier ein paar Marker drauf und ich markiere ein gewisses Gebiet und dann möchte ich das irgendwie einfärben und da bestimmte Informationen drauf visualisieren. Und man kann, glaube ich, auch Daten hochladen, also so seine Excel-Liste reinladen und sowas oder sein CSV besser gesagt. Und das dann da verarbeiten. Und es gibt noch ein paar weitere solche Tools.
Wobei, das kann man fast so ein bisschen mit den Google Maps Karten vergleichen, glaube ich, die viele Leute kennen, ne?
Genau, wobei viele Leute halt ja sich da einen abbrechen und einen Screenshot machen und dann mit Paint irgendwie ihr Kreuz draufmalen und da ist die Party und keine Ahnung. Und viel cooler ist es natürlich, das direkt in so einer Karte machen zu können. Und es gibt dann noch ein paar andere wirklich nützliche, die mir gerade entfallen sind. Da könnt ihr uns gerne mal in den Kommentaren noch ein paar Links dazu packen, wenn ihr da noch was findet. Und ich finde halt, es ist gar nicht unbedingt nötig, Programmierer zu sein und all diese Libs zu benutzen, um tolle Karten zu machen. Ne? Also man kann auch einfach nur als Datennutzer durch rumklicken und zusammenschieben, sich da was machen. Und selbst sowas wie Tilemill, um einen eigenen Kartenstil zu machen, ist inzwischen so gut benutzbar, das kann man seinem Grafiker in die Hand drücken und sagen, da mach mir mal einen Kartenstil. Und wenn es nicht zu kompliziert wird, sondern einfach nur so ein bisschen eingefärbte Region und vielleicht noch Text oben drauf und sowas, dann kann der das auch machen. Also es ist wirklich erstaunlich, was die Tools da in der letzten Zeit an Benutzbarkeit gewonnen haben. Wir haben als nächstes eine Information bekannt zu geben.
Sollen wir einen kleinen Tusch spielen? Ach nee, wir können heute leider nichts einspielen.
Ihr denkt euch diesen Tusch jetzt. Wir haben schon vor einiger Zeit darüber berichtet, dass das eventuell was werden könnte, möglicherweise. und waren uns da noch ein bisschen unsicher, aber inzwischen haben wir die offizielle Bestätigung bekommen, es wird dieses Jahr 2 OpenStreetMap-Konferenzen geben.
Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr. Die eine, die kennt ihr schon, das ist die Foskis, die nächstes Jahr in Berlin stattfinden wird. Aber es gibt noch etwas Neues dazu. Und zwar werden wir dieses Jahr die 2. State of the Map Europe, die 2. europäische OpenStreetMap-Konferenz haben. Und sie wird in Deutschland stattfinden, und zwar in Karlsruhe. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn es ist erst die 2. Konferenz dieser Art. Man muss dazu sagen, sie ist anders als die Foskis, eine reine OpenStreetMap-Konferenz. Das heißt, sie ist von der Community selbst organisiert. Sie ist nur für die Community gedacht. Das stimmt nicht ganz. Sie ist speziell für die Community gemacht. Und wird deswegen auch ein bisschen anders werden als die Foskis. Und ich bin wirklich sehr aufgeregt, dass es dieses Jahr wieder eine geben wird. Ich meine, wir waren ja alle in Wien, ne? Auf der ersten State of the Map Europe, und die war schon...
Ja, nicht alle. Also ich war nicht da.
Du warst nicht? Na, schade. Hast du was verpasst? Nee. Die war nämlich wirklich großartig. Ja. Und zwar wirklich toll, so viele Leute von überall aus Europa und eigentlich auch aus der ganzen Welt da zu haben. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das dieses Jahr werden wird.
Nächstes Jahr. Wenn Peter sagt, dieses Jahr. Oder wir bringen die Folge erst im nächsten Jahr raus.
Und dann habe ich ja viel Zeit zum Schneiden. Also, was muss man wissen? Sie wird stattfinden an der Hochschule Karlsruhe. Sie wird stattfinden vom 13. bis zum 15. Juni. Das ist ein Wochenende. Das heißt, auch all die, die von ihrem Job her nicht auf die Foskis kommen können, weil die halt werktags stattfindet, können da anreisen und sich dieses Erlebnis gönnen. Sie wird insbesondere viel Wert darauf legen, dass die anwesenden Gäste und auch die Referenten und alle Leute, die da sind, nicht nur Zeit haben, in Vorträgen sich anzuhören, was die anderen alles Tolles gemacht haben, sondern auch miteinander reden. Also es gibt einen besonderen Fokus auf Pausen, gemeinsames Kaffee trinken, gemeinsames Mittagessen und einfach das Miteinander sein, was ja in der Community auch seinen besonderen Stellenwert hat. Und soweit ich das verstanden und gelesen habe, soll aufgrund der besonderen Location Karlsruhe auch der Kontakt zu den Nachbarn, also insbesondere nach Frankreich hin, intensiviert werden, sodass wir da hoffen können, dass wir von den Franzosen, die wir ja im Vorkapitel schon mal kurz hatten, doch das eine oder andere hören werden. So, was müsst ihr unbedingt wissen? Also neben dem Wochenende, 13. bis 15. Juni, dass ihr euch freihalten solltet, wird Anfang Dezember der Call for Papers eröffnet. Das heißt, wir werden dann rumfragen und gucken, wer alles interessante Dinge zu berichten und zu erzählen hat, die dann dort als Vortrag eingereicht werden können. Und zum Jahresbeginn 2014, des nächsten Jahres nämlich, wird die Teilnehmeranmeldung möglich sein. Aber wir werden natürlich im Radio OSM da nochmal drauf hinweisen und euch rechtzeitig Bescheid geben. Ich bin total aufgeregt, ich freue mich schon voll, merkt man vielleicht. Und ich hoffe, dass ihr es genauso seid und dass ihr auch alle brav dahin kommen werdet und natürlich auch zur Foskis kommen werdet, weil das nämlich beides ganz tolle Konferenzen sind. Und ja, wir werden uns da sehen, denke ich, oder? Was meint ihr? Kommt ihr?
Ja, wir werden ja eh wieder da sein, wahrscheinlich für Videoaufnahmen und so weiter verpflichtet.
Ja, also ich hab mir den Termin auch dick im Kalender angestrichen, weil das kann man nämlich jetzt schon machen.
Genau.
Wenn man den Kalender für nächstes Jahr schon hat. Es gibt ja Leute, die mögen diese Papierkalender.
Ja, dann ist es aber so kurz vor dem Jahreswechsel doch schon angezeigt, nicht? Mit 2 rumzulaufen.
Vielleicht könnte man noch erwähnen, wer jetzt spontan Lust kriegt, so wie Peter, dort mitzuhelfen. Es gibt den ersten Blogpost, den Frederik geschrieben hat. Und man kann sich quasi committen, dass man vielleicht irgendwie helfen will. Christiane@geofabrik.de, eine kleine E-Mail schreiben. Sie sind jetzt am Anfang am Planen, aber ich glaube, das macht natürlich auch...
Christine,
oh, was habe ich gesagt? Christiane, ne? Es macht wahrscheinlich auch die Sache einfacher, wenn man weiß, dass da ein paar Leute mithelfen möchten.
Ja, also es ist... Das sind nicht so extrem viele Leute, die da dran sind, das zu organisieren. Dafür, dass es eine europäische Konferenz ist, ist es doch ein relativ kleines Team. Und es gibt eine Menge Leute, die helfen können oder eine Menge Dinge, bei denen ihr helfen könnt. Und zwar sowohl jetzt in der Vorbereitung, wo es halt darum geht, zum Beispiel Programmkomitee oder so, keine Ahnung, da müssen wir mal konkret reden, was da noch an Tasks zu vergeben ist, aber ich bin mir sicher, da gibt es eine Menge. Als auch während der Konferenz natürlich, es ist gut, wenn man mehrere Helfer hat, dann muss nicht einer die ganze Zeit an dieser Stelle stehen, sondern man kann das mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde sich um vielleicht empfangen oder sowas kümmern. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch da eine Menge Leute gibt, eine Menge Dinge zu tun gibt, für die ihr euch melden könnt. Und nicht zuletzt werden wir natürlich vermutlich Videorecording machen und auch da wieder Helfer brauchen können. Also falls ihr Bock habt, da Regisseur zu sein oder Kameramann mal zu sein, dann ist auch das was, wo ihr euch jetzt schon mal melden könnt und sagen könnt, ja, ich wäre dabei, ich würde ein, zwei Vorträge mithelfen, vielleicht auch beim Auf- oder beim Abbau mithelfen, wenn euch die Technik interessiert, die wir einsetzen oder euch das die Art und Weise, wie wir die Schnitte machen oder das ganze Post-Processing mit dem Video. Wir haben da schon ein bisschen Erfahrung inzwischen. Und falls ihr da mal Lust drauf habt, dann meldet euch. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Einfach einen Kommentar unter diesen Artikel schreiben auf unserem Blog podcast.openstreetmap.de oder eine Mail oder sonst wie. Und wir leiten das dann gegebenenfalls an die richtige Stelle weiter.
Apropos Event. Da komme ich direkt zum nächsten Event. Du hast ja schon erwähnt, der Foskis, die Konferenz. Und wir hatten am Wochenende ein Foskis Hack Weekend. Wieder in diesem wunderschönen Essen im Linux Hotel. Und da ging es unter anderem auch um die Foskis Konferenz. Und also kurz zusammengefasst, die Sache, die in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so toll gelaufen ist aus OSM-Sicht, die Social Event, kamen wir eigentlich darüber überein, dass wir das dieses Jahr so gestalten wollen, dass vielleicht doch mehr Leute daran teilnehmen können und wollen. Das heißt also, der Preis soll sich reduzieren, also deutlich reduzieren. Der Social Event wird auch ziemlich auf dem gleichen Gelände, glaube ich, stattfinden.
Zum Thema Preis, das war ja bisher, wenn man wollte, eh schon kostenlos, also wenn man es sich nicht leisten konnte.
Genau, also der eigentliche Konferenzzutritt, der ist ja für OSMler kostenlos. Das Social Event muss man natürlich bezahlen, weil so viele Sponsoren gibt es halt noch nicht. Das war nämlich auch eine Idee, dafür einen Sponsor zu organisieren, was aber wohl sehr schwer ist, wie mir gesagt wurde. Aber nichtsdestotrotz, also die Sache ist, das Social Event auf der Foskis soll vielleicht etwas größer werden, auch mehr mit mehr OSMler. Daneben möchten wir gerne so ein Programmheft erstellen. Wer das kennt von der State of the Map oder von der State of the Map US, das heißt so ein wirklich auf Papier ausgedrucktes Programmheft. Mhm. Also ich fand das wirklich total toll. Nicht elektronisch und so, das hat irgendwie alles gar nicht funktioniert, sondern ein kleines Heftchen, wo die Vorträge drin sind. Man kann einen schnellen Überblick bekommen und seinen Vortrag raussuchen. Also wer da noch mithelfen will, kann sich gerne bei uns melden. Und außerdem finde ich diese Idee des Helfers, die Peter ja schon auch für die State of the Map EU vorgeschlagen hat, würde ich gerne auch auf der Foskis ein bisschen mehr etablieren. Und da planen wir auch irgendwie was. Also wer zu Foskis kommt und sagt, er könnte mal da eine helfende Hand bereitstellen, ist da natürlich dann auch gern gesehen. Wie genau das passiert, das wissen wir noch nicht. Aber wir planen da was.
Okay, da bin ich mal gespannt.
Ja, ich meine, das große Vorbild ist natürlich irgendwie der Kongress am Jahresende. Aber also die Tendenz und die Idee finde ich unterstützenswert.
Das klingt eigentlich alles ziemlich gut. Also,
was gerade noch als Frage kam, wir sollten noch erklären, was das Social Event bei der Foskis eigentlich immer ist, weil das wohl für viele Leute nicht so klar ist.
Also klassisch ist das nach den Vorträgen gegen 19 Uhr oder 20 Uhr
an einem Abend.
Ein großer Ballsaal, ein besonderer Raum, der meistens nicht am gleichen Ort ist. Also in Heidelberg waren wir, glaube ich, mal oben auf dem Berg im Restaurant. Und da gibt es halt was zu essen, was zu trinken. Manchmal gibt es Musik oder nicht. Auf jeden Fall, man kann gemütlich zusammensitzen. Es ist nicht ganz ballmäßig, aber ja. Also das ist so wo alle zusammenkommen abends?
Na, bisher hat man halt die Wahl zwischen, ich gehe auf das Social Event, das ist offiziell und da sind ganz viele Leute, die irgendwie, die, für die das wichtig ist, da mit Leuten zu reden und vielleicht Kundenkontakt und so Kram zu knüpfen, oder ich gehe in die Kneipe und trinke was.
Ja, wobei man muss natürlich sagen, das kommt von diesen, wir sind mehr oder weniger Halbprofis, gehen dahin, kümmern uns um unsere neuen Arbeitgeber, um neue Kunden, wie du ja sagtest. Und da war man halt, weil das hat eh die Firma bezahlt oder ja. Und erst in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, seitdem wir uns da ja angeschlossen haben, gibt es halt diese OSMler, ja,
die, gehen halt
die da nicht so wirklich reinpassen, finde ich immer.
Genau. Ja. Ja, ich war halt noch nie da.
Weil du bist ja auch kein großer Fan des
Events. Ja, ich hatte halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass, also man muss sich halt dann entscheiden. So, ein paar Leute gehen halt auf das Social Event und ein paar Leute sagen, ja komm, wir gehen in eine Kneipe gegenüber, irgendwie Radler trinken und plauschen. So. Und das Social Event kostet Geld, da lege ich mich vorher fest zu sagen, ich will da hingehen. Und an dem Abend habe ich dann immer so das Gefühl, naja, die Leute, die mit mir reden, mit denen ich was zu reden habe, die gehen halt tendenziell eher in die Kneipe gegenüber. So. Und da sitzt man halt dann gemütlich bis um Mitternacht oder bis um eins und plauscht und dann haben wir irgendwie Skizzen auf der Rückseite von Servietten gemalt, wie denn so eine Datenbankstruktur anders sein könnte oder sowas. Und das empfand ich halt einfach als besser passend für mich. So, und das Social Event, ich war ja noch nie da, deswegen kann ich es eigentlich nicht beurteilen, aber ich hatte halt immer so das Gefühl, das ist halt mehr so Business und Business habe ich die Woche über und ja, und deswegen fände ich das geil, wenn man das so ein bisschen reduzieren könnte und quasi diesen und ich meine, das klingt ja nach dem, was ihr da euch überlegt habt, diesen Community-Charakter mehr da reinbringt und vielleicht ist es ja nur eine Frage davon, wie man es vorher bewirbt, dann wird es vielleicht von selber auch so. Das fände ich schon ganz gut, wenn da so ein bisschen eine Adaption stattfinden würde. Man könnte ja mal gucken, die Foskis ist vor der State of the Map Europe, ne? Die ist ja schon im
März.
Im März, genau. Na, nee, dann kann man nicht gucken, wie es da läuft.
Ja.
Was habt ihr denn noch so besprochen? Ich meine, Hack Weekend, da ging es ja nicht nur um Diskutieren über Foskis-Themen, oder? Da ist doch auch über Technik geredet und über Code gearbeitet worden, oder?
Ja, also es war eine große Gruppe, also man könnte sagen ausgebucht.
Das heißt so 20, 30 Leute oder?
Ja, ich glaube so 26 oder 28 können die unterbringen, also das Hotel, Schlafplätze. Die Hälfte, würde ich jetzt mal schätzen, waren Programmierer aus dem Bereich GIS, Open Layers, OSGeo, die haben an dem Wochenende Sachen portiert, so wie ich mitgekriegt habe. Also wirklich Sachen eingecheckt und programmiert und so weiter. Daneben gab es dann noch eine kleine Gruppe, wie wir uns über die Konferenz unterhalten haben. Aber wir haben auch über die Foskis IT gesprochen. Und da speziell das Thema Admin und wie das jetzt in Zukunft weiterlaufen soll. Weil da haben wir immer noch einen Engpass an Admins. Und wir sind darüber eingekommen, dass zum Beispiel der Mail-Server wohl extern betrieben wird in Zukunft. Dass
der Mail-Server, der Foskis,
ja,
also
genau.
nicht das Ding, wo die Mailinglisten und so.
Doch, genau, der auch. Hm? Sieht so aus. Also wenn es ein Angebot gibt, was ungefähr passt, dann wird das versucht. Und das OTRS, das ist unser Ticketsystem, was der Foskis betreibt, da laufen zum Beispiel alle E-Mails, die an blog@openstreetmap.de gehen.
Oder an die Presseliste, ne?
Die Presse hat dann, der GPS-Verleih läuft da auf. Das ist halt so ein Ticketsystem, wo eine E-Mail reinkommt und mehrere Leute können darauf reagieren.
Ja, das Problem ist ja normalerweise, wenn man so einen Verteiler hat und der geht irgendwie an 5 Leute, dann denkt jeder, ah ja, die anderen, die haben das ja auch gesehen, da kümmert sich bestimmt einer. Und dann liegt es 3 Wochen rum und keiner hat sich gekümmert und dann sagen alle, naja, aber du hast doch auch gekriegt. Und damit sowas halt nicht passiert, gibt es dieses Ticketing-System, wo da halt ganz klar ist, hier ist eine noch nicht bearbeitete Mail, kümmere dich drum. Und wenn sich einer kümmert, dann sieht man auch, okay, um die hat sich schon mal jemand bemüht. Und
genau, die Dinger haben nämlich einen Status.
Genau. Und damit halt auch nichts verloren geht.
Genau. Und das ist leider auch sehr aus der Wartung gelaufen. Und jetzt ist der Vorschlag und die Idee, dass wir das Ding auch virtualisieren. Das hat nämlich ja so toll geklappt bei unserem Blog, unserem Podcast, dass da eine virtuelle Instanz aufgesetzt wird und der da rein migriert wird. Beziehungsweise wir müssen das Ding komplett neu aufsetzen, weil daraus kann man wohl nicht mehr updaten. Das ist leider so alt.
Also für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja eine größere Umstellung beim Podcast gemacht. Die Leute, die uns nur über den Feed hören, wissen das vielleicht gar nicht. Zum einen haben wir die Webseiten getrennt. Früher gab es ja nur blog.openstreetmap.de, da war der Podcast unter Blog drin. Das haben wir jetzt gesplittet. Jetzt gibt es auch noch podcast.openstreetmap.de. Aber das ist eben nicht alles, sondern wir sind mit der ganzen Infrastruktur auf einen neuen Server umgezogen, sind auf eine neue Version von WordPress, auf eine neue Version von der Publishing-Software, also auf eine andere Publishing-Software umgezogen und haben uns quasi diese ganze Infrastruktur zu eigen gemacht, sodass wir jetzt eben auch voll Herr von allem sind, was da drauf liegt und das nicht irgendwie noch auf einem anderen Server so mit angedockt ist. Und das ging eigentlich an einem Wochenende ganz gut durch, ne? Es gab so ein bisschen Missverständnisse. Andi hat vorhin gemeint, hätte ich ihn nur gefragt, wäre das alles viel einfacher gewesen. Das kann schon sein. Aber im Prinzip finde ich das eine gute Idee, das so zusammenzuführen.
Eigentlich zu trennen.
Ja, auch das. Aber halt an der Stelle zu sagen, okay, wir tun halt zusammen, was zusammengehört und auseinander, was nicht mehr zusammengehört.
Genau.
Und vor allem gibt es dann halt auch, wenn man sowas nach einer gewissen Zeit neu macht, gibt es halt auch mehr Leute, die wissen, was da passiert und die das so, naja, auch betreuen können. Wenn so eine Infrastruktur erstmal eine Weile gerottet ist, dann gibt es immer weniger Leute, die wissen, warum da Sachen so gemacht sind, wie sie gemacht sind.
Ja, und die Hoffnung besteht immer noch, dass dann vielleicht jemand sagt, okay, ein Server mit so einem OTRS, den kann ich mal als Admin betreiben und betreuen. Das ist nicht so viel Arbeit, das traue ich mir zu, als wenn du da einen Riesenhaufen Services bekommst auf einer Kiste, die alter ist.
Ja. Man kann da doch separat updaten, also auch Betriebssystem-Updates reißen. Da muss man dann nicht immer überlegen, okay, wenn ich ein OS-Update mache, läuft dann das OTRS noch? Aber ich brauche das, also hatten wir ja genau das Problem. Wir brauchten für unsere neue Podcast-Installation eine neue Version von diesem PHP. Und das ging aber nicht, weil da noch eine andere Software drauf liegt, die mit der neuen nicht funktioniert hätte und dann blockierte das eine halt das andere und sowas.
Ja, und das hat allen so gut gefallen. Das war irgendwie so produktiv, auch also irgendwie scheinen die Hacker uns, die eigentlich nur diskutiert haben, so motiviert zu haben, dass sie wirklich viel geschafft haben, diskutiert haben und auch Sachen committed haben, dass wir das jetzt machen. Dass wir das wiederholen werden. Vielleicht mal im Sommer, damit man mal raus kann.
Ja, draußen ist schön. Also wer noch nicht da war im Linux Hotel in Essen, das ist wirklich ganz, ganz toll. So mit Gigabit Ethernet Buchsen im Rasen versteckt und so. Also wenn man auch wenn man am Grill steht, seine nötigen Bits kriegt. Also da ist wirklich eine ganz tolle Location. Und das ist wirklich ein ganz toller Treffpunkt, so muss ich einfach mal sagen. Allein deswegen lohnt sich schon fast, da hinzukommen. Und wenn man dann noch was für OSM machen kann, dann ist natürlich doppelt toll.
Zur Erklärung nochmal für die Leute, die es nicht ganz genau bekommen, das war jetzt das sozusagen das Hacking-Wochenende des Vosges-Vereins. Also nicht der Konferenz und auch nicht das OSM-Hacking-Wochenende, das immer in Karlsruhe stattfindet, sondern sozusagen internes, lass uns mal über Dinge diskutieren und an anderen Geozeug hacken,
ja, das Event sozusagen. Das gab es ja schon vor einiger Zeit mal, aber da hieß es nicht Hacking-Event, da hieß es irgendwie anders, ne? Wie Organisationsworkshop oder sowas.
Genau, das war, da wurde nur halt über den Vosges-Verein und wo soll er in 3 Jahren stehen und so weiter diskutiert. Diesmal war es wirklich Leute, die programmieren wollten, die ihre Software updaten wollten. Es waren mehrere Personen aus Belgien da, von einer anderen Open Source Software aus dem GIS-Bereich. Die haben sich so ein bisschen kennengelernt. Sind da überlegen, wie man da gemeinsam Code austauscht, kennenlernt und so weiter.
Das ist eigentlich eine hübsche Kombination. Also so Vereinsmeierei plus Hacking plus zusammen im Kaminzimmer sitzen. Das klingt irgendwie angenehmer als nur eins davon. Ja. Schön. Ja, das freut mich. Ich war leider nicht da. Aber du kannst ja da schön von berichten und nächsten Mal schauen wir mal, Wenn es wieder nicht nur um Diskutieren, sondern auch um Hacking geht, dann komme ich vielleicht.
Ja, wenn wir gerade bei Veranstaltungen sind, haben wir noch was anderes zu dem Thema. Und zwar, ich glaube, Marc, du hast eine 30C3 Assembly eingerichtet. Ich glaube, wir haben das auch das letzte Mal schon erzählt.
Genau. Und da eigentlich, was gibt es zu sagen neu? Inzwischen kann man Tickets sich klicken.
Genau, es sind davon genügend da, also ihr müsst euch nicht beeilen.
Aber ihr solltet das unbedingt tun.
Genau, und wenn ihr das Geld dafür übrig habt, auch ruhig das, also es fängt ab 80 Euro an, aber wer weiß, was so eine Konferenz kostet, dann ist natürlich klar, dass es nie, wenn alle das nur das 80-Euro-Ticket kaufen würden, dann wäre das nie mehr kostendeckend. Deswegen, wenn ihr eh von der Firma aus hingeht oder wenn ihr eh geregeltes Einkommen habt, dann auch ruhig eins der Supporter-Tickets klicken, sozusagen.
Genau, also für die, die überhaupt gar nicht wissen, wovon wir reden vom jährlichen Kongress des Chaos Computer Clubs, der dieses Jahr wieder in Hamburg stattfinden wird, und zwar zwischen den Jahren. Also wenn die ganzen Verwandten abgereist sind und bevor die Freunde einfallen für Silvester, genau dazwischen, haut ihr schnell nach Hamburg ab und macht dort quasi Nerd-Weihnachten. Es ist dieses Jahr der 30. in Folge. Also seit 30 Jahren gibt es diese Veranstaltung. Man kann also davon ausgehen, dass es eine verdammt geile Party geben wird. So 30. Geburtstag, das ist schon mal was. Und wenn der von Nerds gefeiert wird, ne, und das wird schon riesig cool werden. Und ja, OpenStreetMap wird dort auch anwesend sein, aber alles andere, was da eben auch sein wird, das sprengt einfach jede Vorstellung von Nerdparty, die man sich, glaube ich, nur so machen kann. Auch da muss ich sagen, ich spreche eigentlich über was, wo ich auch noch nie da war. Ihr wart aber beide letztes Jahr da, gell?
Mhm, ja.
Erzähl doch mal, wie war's denn?
Also mir gefällt die Location, die neue, wirklich sehr gut. Hamburg, sehr zentral gelegen, man kommt gut hin. Hotelzimmer war irgendwie gar kein Problem. Das Ticket zu bekommen war kein Problem. Die Räume waren schön groß. Also es war nicht so, die letzten Jahre davor war alles sehr gedrängt, sehr klein. Wir hatten Minitische. Also hat mir vom Platz so super gefallen. Ja, und man muss da einfach mal hin. Also ich finde das immer schwer zu erklären. Man muss es einfach mal gesehen haben, wenn man mit den Leuten gesprochen haben. So, das ist einfach eine coole Sache da.
Ja, ich freue mich auch schon ziemlich. Also das ist so das Highlight des Jahres, der Jahresabschluss quasi.
Genau, und wenn ihr noch was vorhabt oder wenn ihr sagt, ja, ich habe jetzt Zeit, hört sich gut an, komme ich vorbei. Wir suchen natürlich auch noch coole Sachen. Also wer Ideen hat, abseits von, wir stellen uns hin und zeigen eine Karte.
Ja, hier, wir haben doch auch so ein paar Coder in den Hörern. Ich habe mir ja was gedacht, aber ich weiß wahrscheinlich, weiß noch nicht, ob ich das schaffe, das bis dahin zu bauen. Ich wollte ja eigentlich gerne einen schönen großen Fernseher da hinstellen oder irgend sowas in der Art. Muss natürlich alles gucken, dass es auch da stehen bleibt. Und dann aber vielleicht eine Leaflet-Karte ferngesteuert, die einfach die coolsten Orte in OSM zeigt. Und es gibt ja diese Best Places, oder wie das heißt, diese besten Orte, die am tollsten gemappt sind. Aber da muss man halt dann immer noch manuell hinnavigieren. Und ich fände es eigentlich cool mit einer Karte, die das so automatisch abspult und die einfach immer die coolsten Dinge zeigt. Vielleicht nicht nur die OpenStreetMap.org-Karte, sondern auch denselben Ort dann in verschiedenen Stylen mal durchwechselt. So, was weiß ich, irgendein tolles Schloss und das dann nochmal in dem Outdoor-Style und dann nochmal MapQuest Open und dann vielleicht zu einer anderen Stelle auf der Welt. Man kann es ja dann durchaus, wenn man es besonders fancy mag, gibt es ja diesen 3D-Globus, so zeigen, wie das halt rauszoomt auf die Welt, dann dreht sich die Welt, dann zoomt es wieder rein und man sieht dann vielleicht die Stellen, auf denen das auf der Welt ist. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, weil es einfach, ja, vielleicht auch nochmal ein anderer Style, der die Daten verdeutlicht, also so ein Wireframing-Style könnte ich mir gut vorstellen zu benutzen, um einfach zu verdeutlichen, das sind Daten und nicht nur tolle Bilder, sondern es sind wirklich die Daten dahinter, um die es geht. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Na, vielleicht mag das ja einer bauen.
Hm? Naja, also, ja, toll. Also auf jeden Fall, denke ich, wird da sein ein Drucker. Im Angebot haben wir wohl einen DIN A1 Drucker, der leider noch nicht funktioniert. Und wir können uns daran austoben, dass wir den während des Kongresses zum Laufen bekommen. Und wir versuchen auch einen DIN A0, also so einen richtig großen Drucker zu bekommen. Da fragen wir gerade an. Und da könnte man mal ein bisschen mit Karten rumspielen und auch mal mit größeren Sachen ausdrucken. Ansonsten, alles da ist viel möglich.
Ja, vielleicht auch Live-Editing. Ich meine, es geht ja auch um Daten. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht auch zeigt auf Beamer oder auf einem großen Bildschirm oder sowas, wie das denn mit dem Editing mit JOSM ist. Weil es halt so eine Geschichte, das geht ja auch sehr viel um das Dateneintragen. Vielleicht wäre es auch das mal eine Sache, die man zeigen könnte. Also es muss ja nicht immer einer da sitzen und irgendwie so sinnlos Hausnummern halten und wieder austragen. Aber irgendwas zu zeigen, wie das bei dem Editing, mit dem Editing bei OSM so ist, das fände ich schon nicht schlecht,
glaube
ich.
Oder wir basteln so ein OSM Indoor Street, Indoor View oder so. Hm? Mit zwei Kameras auf dem Kopf.
Oh, schwierig. Also da gibt es
ja. Ah ja, stimmt. Das darf man nicht machen da.
Naja, also ja, du musst halt alle Leute, die potenziell drauf sind, fragen, ob das okay geht.
Ja, nee, vergessen. Okay.
Ja, wie ist das denn mit dem Indoor-Mapping? Ich meine, ihr seid doch bestimmt schon dabei oder habt das Gebäude schon längst Raum für Raum kartografiert, oder, Andi?
Naja, das ist halt immer so eine Sache mit, welche Daten kriegt man vom Haus, wie bearbeitet man am besten und du hast es auch nicht Lust, irgendwie jedem, der potenziell was bearbeitet, da AutoCAD zu installieren und dann hast du in OSM wieder das Problem, dass du nur die Daten, dass du nur die Realität abbilden darfst und nicht, was eventuell in Zukunft wo stehen könnte und so. Also es ist nicht ganz so trivial. Mal schauen, was dann tatsächlich von den Ideen, die ich jetzt so habe, umgesetzt wird. Also was es halt geben wird, ist halt so ein internes SVG, wo du halt in Inkscape dann halt zwischen den verschiedenen Stockwerken umschalten kannst.
Ja, wobei der Jochen, glaube ich, hat doch letztes Jahr auch so ein...
Das war ja nur, er hat Bilder, die jemand anders gemacht hat,
genau,
genommen und die halt auf eine OSM-Karte gelegt und hingezeigt.
Ja. Wobei, es gibt ja diesen neuen Indoor-Editor. Also man könnte da schon was machen.
Wie gesagt, das, was halt auf OSM basiert, ist halt wirklich dafür gedacht, das, was wirklich drin ist, also das wirklich gerade steht. Und da kannst du halt jetzt dann wo die Assembly sein wird, erst dann eintragen, wenn der Kongress anfängt und die Assembly da wirklich ist.
Mhm. Ja, genau. Ja.
Also Assembly ist einfach so ein Platz, wo sich halt eine Gruppe zusammensetzt. Also wo dann zum Beispiel ein Stand ist oder Tische, wo sich die Leute hinsetzen können. Was hast du da eigentlich genau geplant vom Aufbau her, diesmal, Marc?
Da sind wir ja frei. Ja, auf jeden Fall denke ich, weil schon 12 Personen sich angemeldet haben, ihr committed haben, werden wir dann, denke ich, mehr Leute sein. Und letztes Jahr hatten wir so einen Stand eher im Sinne von Laufkundschaft kommt vorbei und wir zeigen was. Dieses Jahr dachte ich auch mindestens 2-3 große Tische, wo man sich hinsetzen kann mit seinem Rechner, mit seiner Hardware und mit ein paar Leuten darüber reden, irgendwas machen, irgendwas versuchen.
Ich denke mir halt einfach so, ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, ich war ja noch nie da, aber wenn man sehr viel unterwegs ist und sich alles Mögliche anguckt da, ist es trotzdem gut, irgendwo eine Homebase zu haben, wo man weiß, okay, da kann ich hin, da sind irgendwie Leute, die ich kenne, da kann ich mich hinsetzen und mein Gerät vielleicht auch mal auspacken und habe da einfach einen Platz, wo ich mal hin kann, wenn ich mal eben nicht rumlaufen und staunen möchte. Und das heißt halt nicht, dass ich die ganze Zeit da sein muss.
Ja. Nein, das heißt auf keinen Fall, klar. Es ist nur ein Angebot, wie alles. Gut, genug darüber geredet.
Ah, du hast ein Thema aufgemacht, das mich sehr berührt, denn es betrifft mich ja auch in gewisser Weise.
Ja, was habe ich gefunden? Und zwar im Forum gab es eine Diskussion darüber, dass ein Programmierer von JOSM ein Ticket zugemacht hat, glaube ich, was? Es geht um das Tag Max High gleich None.
Genau, für Straßen, die unter Brücken durchfahren, damit man eben weiß, okay, mein LKW ist so viel Meter hoch, ich komme da vielleicht nicht durch, muss ich eine andere Route nehmen oder sowas.
Genau, und der Entwickler hält das Max High gleich None für falsch.
Na, genauer also gesagt, einer der JOSM-Entwickler hat da halt so eine Rule in diesen Prüfungsassistenten beim JOSM eingebaut, die sagt, naja, also folgende Tags sollten immer numerische Werte enthalten und Max Height gehört halt dazu. Um so Angaben wie Max Height gleich nicht ganz so hoch vielleicht als fehlerhaft zu markieren, weil es ja nicht auswertbar, sondern darauf hinzuweisen, dass da eine Zahl hingehört.
Genau, also genau. Es ist ein Hinweis, wann kommt der eigentlich? Erst beim Speichern, ne? Also eine Warnung
beim Hochladen, Speichern. Genau. Auch nur für Sachen, die man selber angefasst hatte.
Genau. Dass da ein gewisser Konsens herrscht. Und dazu gehört halt jetzt auch Max halt gleich ein Nan. Und er meinte, Nan nützt nichts, ist Quatsch. Da muss eine Zahl rein und wenn nicht, wird das angemeckert. Und das verleitet nämlich jetzt die Mapper dazu, das auch zu entfernen. Und da habe ich wieder dann gedacht, genau da sitzt die Macht der Programmierer. Die, indem sie nämlich das definieren, können sie Leute dazu verleiten, Taggings so zu gestalten, wie sie es gern für oder wie sie fürs richtig halten.
Naja, es ist ja nicht nur die Macht der Programmierer. Ich meine, die Programme sind die Schnittstelle zwischen der Datenbank und den Mappern. Und es ist ja ganz klar, dass wenn ich diese Schnittstelle manipuliere, dass ich dann direkt auch die Mapper manipulieren kann. Weil die...
Manipulieren würde ich es nicht nennen, aber ich...
Beeinflussen. Weil die benutzen ja diese Schnittstelle die ganze Zeit. So, also klar, natürlich ist es an der Stelle richtig. Und es ist halt so, umso besser diese Editoren werden, umso weniger muss ich ins Wiki gucken. So, und damit fällt quasi diese zweite Informationsquelle auch weg. Und wenn im Editor steht, das stimmt schon so und er malt es richtig, dann wird es schon richtig sein. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das wirklich ein Problem ist. Es ist halt so und da können wir eigentlich auch nicht viel machen. Es ist halt einfach so und ich sehe da jetzt eigentlich keine Schwierigkeit. Ich meine, es gilt ja bei uns immer noch diese Duocracy-Gedanken, also wer es macht, entscheidet, wie es gemacht wird. Und das gilt für Programmierer genauso, ne? Wenn du es anders gemacht haben willst, musst du halt selber ein Programm schreiben, das cooler ist. Oder selber eine Tagging-Schema-Vorlage in den JOSM einbringen, die da halt irgendwie das nützlich, die das halt richtig macht, aus deiner Sicht. Oder selber ein Patch anbringen oder sowas.
Nochmal auf den konkreten Fall zurück. Also da ging es darum, dass jemand unter einer Brücke, die Straße, die drunter führt, gesagt hat, ja, da steht kein Schild, das die Höhe anzeigt. Deswegen sage ich da, Max hält gleich Nan, oder wie?
Na, also, ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Den konkreten Fall erscheint mir auch ziemlich sinnlos, weil, naja, also, wenn da eine Brücke ist und die ist 2 Meter hoch, dann ist ganz klar, dann tagge ich dran, Max hält gleich 2.
Nein, also seine Idee, das Ticket war schon, dass er geschrieben hat, es gibt halt hier Brücken oder Tunnel, wo keine maximale Höhe angegeben ist.
Ja, aber das ist doch egal.
Also das Nicht-Dasein eines Zeichens wollte er taggen.
Ja, aber es geht doch nicht um das Zeichen, sondern um die Realität. Ich meine, die Brücke ist ja trotzdem da. Was heißt denn Max heißt Non? Heißt das, dass die Brücke unendlich hoch ist, weil es gibt keine Maximalhöhe? Ich meine, wenn die Brücke auf 4 Meter ist, dann steht da Max heißt 4 Meter, egal was auf diesem scheiß Schild steht. Das ist halt dann die Wahrheit. Wenn da ein Schild steht, dann kann ich dir den Wert aufs Convenience da abschreiben. Aber wenn ein anderer mit Metermaß vorbeigeht und sagt, das stimmt aber nicht, da passe ich als LKW trotzdem durch, dann ist das für mich der richtige Tag dafür. Und insbesondere, wenn kein Schild da steht, ich meine, was ist denn das für eine Ignoranz? Weil da kein Schild hängt, existiert die Brücke nicht, oder was? Die ist doch trotzdem da. Das heißt, ich komme mit dem LKW trotzdem nicht drunter durch. Also ich weiß nicht, Max Health Non ergibt aus meiner Sicht wirklich keinen Sinn, weil es halt entweder da ist eine Brücke.
Und du argumentierst genau wie Skyper, der halt geschrieben hat, Max High ist halt eine Zahl. Und wenn er sagt, da ist kein Zeichen, dann soll er Source Max halt gleich No Sign schreiben.
Ja, beziehungsweise
also wenn ich halt nicht weiß,
wie die Höhe ist, dann mache ich den Tag halt weg. Dann weiß ich es halt nicht. Dann ist er genau wie die anderen 10 Millionen Brücken in Deutschland, ich weiß es halt nicht. So, aber jetzt kann ich ja nicht zu allen 10 Millionen Brücken in Deutschland, die keinen solchen Tag haben, hingehen und sagen, naja, ich schreibe da jetzt mal Max halt Non dran, weil das ist meine Vermutung. Das ist ja Quatsch. Ich weiß es halt einfach nicht, dann lasse ich den Tag halt weg. So. Und wenn ich weiß, dass da eine Brücke ist und ich weiß, wie hoch sie ist, dann schreibe ich die Zahl halt dran. Und einen anderen Fall kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Das heißt, du erwartest von allen Leuten, dass sie ein 5 Meter Maßband dabei haben, Meterstab oder.
Das kann man schön mit einem Laser machen.
Die dann sowas manuell taggen.
Nö, aber wenn, ich habe ja sowas auch nicht dabei. Aber dann schreibe ich halt einfach gar nichts dran, was Max Heiß betrifft, weil ich weiß ja nichts dazu.
Also für dich ist die Information, dass da kein Schild steht, einfach nicht relevant.
Genau. Ich meine, stell dir das doch nur mal vor. Du fährst irgendwie mit einem großen Gefährt über die Straße und dann fährst du gegen so eine Brücke gegen. Sonst steigst du aus und sagst, naja. Da war ja kein Schild. Das ist doch Blödsinn. Du willst doch trotzdem nicht dagegen fahren. Also, weiß Ach, nicht, ja. Sehe ich nicht so. Wir mappen ja nicht die Schilder, sondern die Realität, die da ist. Das steht ja auch nicht an jedem Haus ein Schild dran, hier ist ein Haus und wir mappen es trotzdem. Also, naja, ich kann den schon verstehen, den Programmierer, und ich muss sagen, an der Stelle ist es so, ja, da hat halt einfach einer Macht, okay, Er macht aber auch was Vernünftiges damit.
Das sagst du wahrscheinlich jetzt, weil du Entwickler bist.
Nee, weil ich diese Entscheidung vernünftig finde.
Naja, ich kann schon verstehen, dass man da anderer Meinung sein kann. Und wenn 10 Mapper anderer Meinung sind und der Entwickler...
Wir haben gerade einen ganz ähnlichen Fall beim Kato-Style. Da geht es um, lass mich kurz überlegen, um Power-Tagging, also das Tagging von energieerzeugenden Anlagen oder energieverändernden Anlagen, also Kraftwerke, Umspannwerke und so Zeugs.
Auf osm.org im Prinzip.
Ja, also einfach das Mappen davon. Wie tagge ich sowas?
Ja.
Und da gab es halt jetzt ein Proposal, da hat sich jemand offensichtlich viel Mühe gegeben, dieses Schema mal zu renovieren und irgendwie klar zu trennen, was ist denn hier eine Station, was ist eine Substation und was ist eine Plant und was ist, wie taggen wir den ganzen Kram? Und hat dann halt ein Ticket aufgemacht im Kato-Style, ja, das ist jetzt unser neues Schema und früher hieß es halt Sub-Station und jetzt heißt es Substation, aber das bedeutet irgendwie nichts anderes, es ist nur anders geschrieben und es gibt dann noch folgende 5 andere Tags und die haben jetzt eine neue Bedeutung oder so. Bitte ändert das im Style, damit es auch richtig gerendert wird. Und dann kam halt eine ganze Weile nichts und Leute haben sich angegriffen gefühlt, weil man nicht auf sie reagiert hat. Und dann irgendwann hat halt der Autor vom Style zurechtgeschrieben, hier, du hast gar kein Recht, irgendwas zu verlangen. Ich mache das so gut und so schnell ich will. Und übrigens, deine Änderung erscheint mir blödsinnig, weil der alte Tag ist irgendwie noch 10.000 Mal mehr in Benutzung als der neue. Und deswegen sehe ich nicht ein, warum wir das in den Style einbauen sollten. So, jetzt grob zusammengefasst. Und da hat er recht. Man haben sich alle super beschwert, oder einige haben sich sehr beschwert darüber, weil, du missbrauchst ja deine Machtposition. Nein, er benutzt seine Position und das zu Recht, denn er hat sie sich erarbeitet. Er hat diesen Style entwickelt. Und dann kann er zu Recht sagen, ja, ich entscheide, was kommt rein und was nicht. So, und ich finde, das und das gehört nicht rein, weil, und das, diese Begründung mag vielleicht einem Haufen Leute nicht gefallen. Aber das heißt halt nicht, dass sie irgendein Recht drauf haben, dass er sich da umentscheidet. Wenn sie es wirklich anders haben wollen, sollen sie es halt selber machen. Mach einen Fork davon und ändere es halt selber. Und dann kannst du dich ja mal gucken, wie du deinen Style dahin kriegst und dass der auf OpenStreetMap.org gerendert wird und sowas.
Aber dir ist schon klar, dass du da Massenedits provozierst mit so einer Aussage, ne?
Naja,
weil wenn der Entwickler dem sagt, ja, guck mal hier, ihr benutzt das nur 100 Mal, ist es noch 1000 Mal drin, ja, da schreibt er sofort einen Bot und ändert die 1000 Mal.
Also das würde ja dann die Data Working Group wieder rückgängig machen.
Ja, aber das wollte ich ja sagen, das provoziert das.
Was provoziert
ich sage nicht, dass es funktioniert.
Seine tolles neues Tagging-Schema, alle Elemente verschwinden von der Homepage. Und damit hat er genau das erreicht, was nämlich bei allen anderen auch passiert, wenn wir jetzt den OpenStreetMap.org-Style ändern. Was ist denn mit dem OpenStreetMap.de-Style und dem französischen Style? Und was ist mit dem MapQuest-Open-Style? Und was ist mit dem Fahrradkarten-Style und mit dem Outdoor-Style? Und was ist mit meinem Forever-Map? Und was ist mit all den anderen Programmen, die sich an das alte Schema gewöhnt haben? Die ändern sich ja auch nicht automatisch. Das heißt, für viele Leute werden dann über Monate, vielleicht über Jahre hinweg all diese Features verschwinden, weil das Tag sich jetzt geändert hat. Und das ist natürlich eine blöde Idee. Also wenn diese Änderung oder dieses Neuerfinden irgendwie jetzt einen nennenswerten Vorteil bringt, zu sagen, naja, wir ändern das, weil ne, wir trennen hier zwei Sachen auf, die nicht zusammengehören.
Ja, aber es scheint ja eine Community zu geben, für die ist die Änderung entscheidend. Für dich nicht und für den Kato-Style-Entwickler auch nicht, aber für die ja.
Tja, dann müssen sie sich wohl ihren eigenen Style machen, ihren eigenen Power-Style, ne? Naja, okay.
Das wäre eine Lösung.
Ende der Diskussion war, okay, er hat gesagt, ich finde das alles schwierig, wie ihr das macht. Und allein sowas wie, naja, wir haben aus dem Value den Unterstrich entfernt und deswegen ist jetzt das Schema neu. Ja, das Schema hat noch 1001 andere Änderungen, richtig, aber das war eben eine davon. Eine der, sagen wir mal, nicht rückwärtskompatiblen Änderungen. Er findet es blöd, das kann ich verstehen. Er hat sie trotzdem angenommen, diese Änderung jetzt. So. Sehr, sehr schön fand ich die Art, wie er das gemacht hat. Ich weiß nicht, du hast die Diskussion nicht verfolgt, ne?
Nee.
Ich fand das so großartig. Da hat er einen ganz tollen Social Hack gemacht. Und so hat er so einen Absatz geschrieben in seiner Erklärung und hat halt angefangen zu ran, euer Änderung ist scheiße, weil und scheiße, weil und scheiße, weil und scheiße, weil. Und übrigens, ich nehme sie trotzdem an. Und die Änderung ist trotzdem scheiße, weil und scheiße, weil und scheiße, weil und scheiße, weil. Und es war halt erstaunlich, wie viele Leute einfach sich weiter aufgeregt haben. Die offensichtlich gar nicht gelesen haben, was er da geschrieben hat. Er war einfach sich weiter aufgeregt. Das fand ich ein super Move. Das hat mir gefallen. Kann man nachlesen im GitHub-Repo. Ich denke mal, den Link, den kriegen wir auch in die Shownotes.
Waren das mehrere Issues oder war es ein großes?
Nee, das ist nur eins. Ich packe den Link gleich mal in den Chat.
Dann haben okay, dann müsste es das Issue 230 sein.
Genau.
Bist du denn eigentlich im Besen-Kato-Style aktiv oder liest du nur mit? Oder?
Ich lese mit, ich finde das ganz toll, da zu lesen. Es gibt halt das Gefühl, dass da was passiert. Ich habe selber noch keinen Beitrag dazu geleistet, außer Issues zu lesen und mich zu freuen darüber, dass da Leute, was da alles angefragt wird und was sich da ändert.
Okay, apropos neues Layout. Nicht nur das Kartenlayout ändert sich, sondern auch das Layout auf openstreetmap.org.
Also sagen wir so, es soll sich ändern. Wahrscheinlich.
Genau. Wo könnt ihr das finden? Und zwar, wenn ihr jetzt auf redesign.apis.dev.openstreetmap.org geht.
Beziehungsweise auf den Link in den Shownotes klickt.
Genau, einfach ist die Shownotes.
Dann seht ihr.
Lasst euch überraschen.
Den Vorschlag für ein neues Design für die Startseite von OpenStreetMap.org. Und wir haben schon kurz im Vorgespräch festgestellt, dass wir dem sehr unterschiedlich gegenüberstehen. Marc, sag doch mal, was empfindest du denn, wenn du das siehst?
Wenn ich das sehe, insgesamt wirkt das moderner. So, mein erster Eindruck sagt,
mit runden Ecken.
Genau, jetzt auch mit runden Ecken. Die Farben sind so ein bisschen flauschiger, heller, freundlicher. Die Karte ist noch größer geworden. Mhm. Die Navigation und so ist ähnlich geblieben.
Ja, die ist verschwunden. Da war links mal eine Navigation, die ist jetzt weg.
Wieso war links eine Navigation?
Da war die Navigation mit den wichtigsten Punkten, nämlich dem unsere Lizenz, unsere Daten, das Wiki und wie kann ich mitwirken. Das war auf der linken Seite. Links war diese, und das waren die wichtigsten Links. Und was haben sie weggemacht? Was haben sie stattdessen hingemacht? Eine riesige Karte. Toll, noch ein Google Maps. Super. So, jetzt verstehen Leute, die unsere Homepage besuchen, noch weniger, wer wir sind. Und oben steht dann irgendwie, also tut mir leid, ich kann verstehen, dass der Wunsch nach einem moderneren Design das antreibt. Und das gestehe ich auch zu, das Design gefällt mir, es ist schön. Aber die strukturellen Änderungen auf der Seite, das ist Katastrophe. Das ist wirklich echt übel. Weil, worum geht's?
Naja, man müsste halt eigentlich trennen. Also man müsste halt eigentlich irgendwie einen Maps.osm.org haben, das genauso aussieht. Und dann müsste man einen osm.org haben, das halt so wie osm.de aussieht.
Ja, oder? Sagen wir mal, osm.de ist das andere Extrem. Da ist gar keine Karte drauf. Die haben es halt einfach mal gemacht. Ob das jetzt die finale Lösung ist, da kann man auch nochmal drüber reden. Aber das ist es meiner Ansicht nach halt auch nicht. Ich meine, die Seite ist toll und sie funktioniert mobil und das hat sich jemand Gedanken gemacht um das Layout. Schön. Aber worum geht's denn bei uns? Ich meine, es geht doch nicht um, hey, wir haben auch einen tollen Kartenstyle. Nein, wir haben einen beschissenen Kartenstyle. Der ist nämlich nicht für Endnutzer gemacht, sondern für Mapper. Wir haben aber geile Daten. Und mit den geilen Daten kann jeder sich selber einen eigenen Kartenstyle machen. Das steht da aber nirgendwo. Alles, was ich sehe, ist eine große Karte mit einem ausgegrauten Bearbeiten-Knopf. Ja, was sagt das denn dem Benutzer? Ich finde das traurig. Das gefällt mir nicht. Finde ich sehr schade.
Also, wenn man drauf geht, und ihr seid ja inzwischen drauf, steht da ein freundliches Willkommen bei OpenStreetMap. Und darunter steht mehr Lernen und Start Mapping. Ich meine, was willst du denn da größer? Ich finde, man muss nicht schreiben, hier ist unser Wiki.
Nee, aber sowas wie Urheberrecht und Lizenz wäre wichtig.
Das ist auch total unwichtig.
Nee, das ist extrem wichtig.
Du bist doch nicht angefangen, weil da stand Urheberrecht und Lizenz.
Ja,
sondern du bist angefangen, weil du gehört hast, das hat eine freie Lizenz.
Ja, genau, das steht da aber nirgendwo. Da steht Copyright OpenStreetMap Mitwirkende drauf. Unten rechts, was du nicht siehst, weil du reingezoomt hast irgendwie.
Ja.
Ja. aber da steht halt nirgendwo freie und Open. Da steht OpenStreetMap, aber es gibt tausend und andere Software-Seiten, wo auch
Open steht. Wo stand das denn früher direkt drauf, welche Lizenz das ist?
Auf der linken Seite steht Urheberrecht und Lizenz. So. Zumindest ist da dann ein Link. Oben drüber steht, die Daten können gemäß der entsprechenden freien Lizenz frei heruntergeladen und genutzt werden. Erstelle ein Benutzerkonto, um die Karte zu verbessern. Das steht unter der Suche. Dass das nicht besonders gut lesbar war auf der aktuellen Seite. Ja, okay. Verstehe ich. Könnte man verbessern. Das Layout, das neue, finde ich, wie gesagt, toll. Aber da fehlen ein paar wirklich wichtige Dinge. Ich meine, was man ihnen zugute halten muss, wenn man zum Beispiel auf Export klickt, oben, das ist prima. Da steht, ist oben die, der Bereichsauswahl, Daten, Bilder und so weiter, aber unten drunter kommt hier Planet OSM, Geofabrik Downloads, Metro, andere Quellen. Finde ich klasse. Da stehen mögliche Quellen, wo ich auch mehr Daten kriegen kann, wo ich auch alle Daten auf einmal kriegen kann, wenn ich das will. Und da steht auch was über die Lizenz.
Also wenn du weiter draußen bist, dann kommt eben diese Anzeige. Wenn du weiter drin bist, dann steht eben nur diese Auswahlbox, sozusagen, mit der man dann kleine Bereiche runterladen kann.
Genau. Also das ist schon ziemlich gut gemacht. Und da steht dann auch was zur Lizenz. Aber ich finde sowas, einfach so eine Erklärung.
Naja, es ist eigentlich kein Link mehr, sondern wenn du auf Learn More drückst, dann hast du eine schön gestaltete Seite, wo man auch wieder so oben verschiedene Stile sieht. Und dann steht da unten auch Open Data und da ist dann, okay, der nächste Link auf die Copyright und License, dann hast du da Informationen wie bisher. Okay, es ist ein Link mehr.
So, und dann kann man aber auch, okay, dann schließe ich mich eure Diskussion mal für einen Moment an. Dann ist das jetzt eine Seite für Kartenbenutzer geworden, vor allem. Also erstmal für Kartenbenutzer. Ich kann suchen, ich habe einen Wo-bin-ich-Link und wenn ich Bearbeiter bin, dann gehe ich eins weiter. Dann fehlen aber ganz viele wichtige Dinge. Dann fehlt zum Beispiel sowas wie Routen. Oder sowas wie, ja, ich meine, das ist sicher nicht so, dass wir diese Techniken nicht beherrschen würden. Wir zeigen sie nur nicht auf der Hauptkarte. Also wenn wir schon sowas wie Google Maps in Open sein wollen und das auch so präsentieren wollen, dann müssen wir auch zumindest ein Stück weit diese Features mit anbieten. Ja? Und das fehlt zum Beispiel. Und es gibt noch eine Menge anderer Dinge, die da meiner Ansicht nach dann hinein könnten, wenn das der Anspruch ist, zu sagen, wir wollen eine tolle Karte haben.
Ja, aber ich sehe dein Problem gar nicht, wo du denkst, da ist mehr oder weniger Karte. Also das eins, was im Gegensatz zu der alten fehlt, ist dieser Textblabla da auf der linken Seite.
Ja, aber das ist ja eigentlich der wichtige Aspekt. Da steht drin, freie Lizenz, Dokumentation, Gemeinschaft, steht hier ein Abschnitt, Blogs, Stiftungen, Benutzer und
Urheberrecht-Lizenz. Ja, aber da musst du doch nicht sofort auf der ersten Seite immer eingeblendet haben.
Ja, aber das ist doch das, was OpenStreetMap
da ist doch Learn
unterscheidet von
More von Google. Und Start Mapping viel, viel einladender. Das, was du ja möchtest, dass mehr Leute mithelfen, dass mehr.
Also ich finde es, ich weiß nicht, ich kann mich da trotz eurer durchaus verständlichen Argumente nicht mit anfreunden, nicht sehr zumindest.
Wobei, Andi, was meinst du denn?
Na, ist auf jeden Fall ein Fortschritt, das würde ich schon sagen.
Ja.
Klar, gewisse Dinge sind jetzt woanders, also zum Beispiel das Wiki finden wir halt jetzt unter oben unter Hilfe, neben helpopenstreetmap.org. Steht dann da auch wiki.openstreetmap.org. Ansonsten, es ist halt jetzt noch viel responsive, oder was ist, welche Steigerung responsive? More responsive? Ja. Zum Beispiel
bleibt doch im Deutschen, es ist besser auf Mobilgeräten nutzbar.
Wer ist da? Ja, es passt sich besser auf die passende Bildschirmbreite an.
Wow, ich bin stolz auf dich.
Man kann das ja auch einfach mal an seinem normalen Schreibtischcomputer Schreibtischrechenknecht ausprobieren, wenn man das Fenster mal ein bisschen zusammenschiebt, sieht man auch, wie es oben ein bisschen kleiner wird. Und zum Beispiel auf dem letzten Stammtisch meinte auch jemand, ja, mein Bekannter benutzt immer irgendwie die Karte, die Webseite direkt auf seinem Telefon und da kann er die Suche nicht benutzen. Dachte mir, ja, kann doch gar nicht sein. Nachgeschaut, ja, tatsächlich ist so, wollte ein Ticket anlegen, es gab natürlich schon eins. Und das ist zum Beispiel jetzt auf der neuen Seite auch gefixt. Also da ist die Suche halt dann immer oben links, beziehungsweise wenn man es zusammenschiebt, dann kann man halt auf diese klassischen drei Balken, diese Menüleiste gehen und dann kommt auch wieder so schön das Suchfenster und kann direkt suchen und so.
Also technisch ist die auf jeden Fall besser. Das kann ich durchaus absolut und ohne zu schwindeln unterschreiben. Und auch gestalterisch gefällt sie mir besser. Nur mir fehlt da irgendwie Inhalt. Ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da ist der falsche Inhalt. Die Karte kleiner und dafür mehr, was wir alles können. Wie gesagt, openstreetmap.de ist zwar ein Extrembeispiel, aber in die richtige Richtung meiner Ansicht nach. Da ist ja wirklich gar keine Karte auf der Hauptseite, sondern eben nur eine Beschreibung dessen, was machen wir, also eine Textbeschreibung.
Es ist ein Screenshot einer Karte oben rechts, wo zur Karte steht.
Genau, aber hat keine echte navigierbare Karte. Aber da steht, wie kann ich die Daten nutzen, wie kann ich mitmachen, was ist das für ein Projekt und unten drunter das Schaufenster, mit den mit verschiedenen Dingen, die man eben aus diesen Daten machen kann. Und dann gibt es einen Knopf, da kommt man mit zur Karte. Und auch da kann man natürlich drüber reden, ob das Design vielleicht mal irgendwie eine Renovierung gebrauchen könnte, ob das vielleicht mal eine mobile Version gebrauchen könnte. Ja, ist okay. Aber das ist so von der Gewichtung her, finde ich das richtig. Da ist, hier ist die Karte, ist auf derselben Gewichtung, wie kann ich die Daten nutzen oder wie kann ich mitmachen. Das ist einfach gleich wichtig. Und bei OpenStreetMap.org habe ich jetzt, bei dem neuen Layout habe ich halt das Gefühl, die Karte steht im Vordergrund und dass man dann mappen kann und dass wir Daten haben, das kommt dann irgendwo auf der dritten, vierten Seite und naja. Sie haben es ja versucht, in der Navigation oben mit dem Bearbeiten und dem Exportknopf gut zu machen. Das ist schon okay soweit, aber ach, ich weiß nicht. Vielleicht brauche ich einfach ein bisschen länger, um mich damit zu beschäftigen und mich damit daran zu gewöhnen.
Ach ja.
Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, liebe Hörer, dann schreibt uns die doch in die Kommentare rein. Wir sind da durchaus gespannt, wie ihr das seht und was ihr euch vorstellen könnt. Und naja, noch ist es ja auch nicht zu spät, noch Dinge vorzuschlagen, zumindest. Ich liebe den Geruch eines Rahns am Abend.
Ja, soll ich gleich weitermachen?
Ja, bitte. Los.
Ja, ihr kennt ja bestimmt öffentlichen Personennahverkehr, so U-Bahn, Busse und so weiter.
Habe ich schon mal gehört von, ja. Das soll es in Städten geben.
Benutzt ihr das denn auch regelmäßig? Benutzt ihr das denn auch regelmäßig?
Nein. Okay. Gibt's nicht besonders viel bei mir zu Hause. Alle 2 Stunden mal ein Bus. Nee. Nutze ich gar nicht. Marc, du?
Nicht ausgiebig, nein.
Okay, ich lebe halt in so einer Stadt, die so Dinger hat, nennt sich U-Bahn, fahren halt auch unterirdisch rum und man muss auch beim Umsteigen nicht so ganz so viel Zeit verschwenden wie in anderen Städten, weil das halt im Nachhinein alles oder relativ jung ist, vermute ich mal, dass es daran liegt. Aber naja, das Problem ist halt immer so, wie fährt man denn am besten? Weil man denkt ja irgendwie, die Luftlinie wäre immer der kürzeste Weg, aber denkste, die eine U-Bahn fährt halt irgendwie alle 10 Minuten, die andere Strecke kommt direkt her hin und du musst weniger Fußweg laufen und so. Deswegen habe ich mir halt angewöhnt, wenn ich irgendwo hingehe, das einfach mal in mein Telefon einzugeben und zu schauen, okay, was ist denn da jetzt die beste Verbindung dahin? Und im Gegensatz zu früher, wo es gibt, ja, früher hat man sich angeblich die Fahrpläne von Bussen oder sowas auswendig gemerkt, kenne ich halt gar nicht mehr. Und die Webseiten sind ja schon immer unter aller Sau. Das ist halt irgendwie ein Iframe oder sonst irgendwas und auch nicht wirklich schön. Und mit der Einführung der neuen Betriebssystemversion für Telefone wie iOS oder Android gab es da auch vernünftige Apps, mit denen das geht. Also unter Android benutze ich da mal Öffi dazu. Das Schöne daran ist halt, das ist irgendwie so teilweise Open Source. Das heißt, der Datenteil, also der mit den entsprechenden APIs bei den Verkehrsnetzbetreibern ist offen, der andere Teil irgendwie nicht, aber schadet nicht und der Entwickler ist da mal relativ hinterher und das ist eine App, die ich überall benutzen kann. Das heißt, da stelle ich oben ein, jetzt bin ich in München, jetzt bin ich in Karlsruhe, jetzt bin ich in Berlin und dann zapft die halt die entsprechenden Dinge an. Und was die halt macht, ist, die zeigt ja immer so nicht einfach an, okay, um 15.05 Uhr fährt eine U-Bahn dahin, dann musst du irgendwie umsteigen und dann da und dann, also so Symbole hintereinander oder sowas, sondern es zeigt dir pro Fahrtmöglichkeit so Balken, die nach unten gehen die halt dann, und je länger der Balken ist, desto länger dauert halt die Fahrt. Und das finde ich eigentlich eine relativ gute Darstellung. Aber das kennt ihr, solche Darstellungen, oder?
Ja, habe ich schon mal gesehen.
Ja. Und unter iOS gab es da irgendwann so einen Studenten, der das für den Berliner Verkehrsverbund irgendwie so, nicht für, sondern für das Berliner ÖPNV-Netz mal gebastelt hat und da auch das BVG oder wie auch immer das bei denen heißt, Logo verwendet hat. Und da haben sie ihn dann irgendwie gleich mal angeschrieben, das geht ja so nicht und was ihm einfällt und so weiter. Die haben sich aber irgendwann mal geeinigt und es gab dann von dieser Fahrinfo-App unter iOS auch eine Version für München. Da gab es irgendwie Kontakte, die das ermöglicht haben und die war eigentlich relativ cool. Also das war halt auch so diese Bike-Anzeige, wie man es von Öffi erkennt. Ich weiß es nicht, welches vorher dran war. Also ob Öffi das jetzt sozusagen zum ersten Mal im deutschen Bereich gemacht hat oder Fahrinfo. Aber es war halt eigentlich immer den Weg, wie ich es haben wollte. Der Student hat es dann irgendwie an eine Firma verkauft, die ganzen Rechte, und damit hat sich auch diese App im App Store irgendwann mal geupdatet, beziehungsweise, ja, ich habe das Update schon manuell eingespielt, aber gefühlt ist es nicht wirklich besser geworden, aber es war immer noch benutzbar. Man konnte halt zwischen den zwei verschiedenen Anzeigen jetzt auch umschalten, also so diese klassische Ansicht, wo du halt die U-Bahn nacheinander hast, oder die Einzelfahrt mit dem gleichen nacheinander, vertikal und dieser Balkenanzeige. Und jetzt gab es für die Münchner App neulich wieder ein Update. Und zwar haben sie da ja die bisher native App durch eine Web-App ersetzt.
Was?
Ja,
Moment, kannst du das nochmal sagen?
Ja, sie haben die bisher native App durch eine Web-App ersetzt.
Nee, nicht wirklich.
Doch.
Warum?
Doch, doch. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und dann traf sich zufälligerweise, dass bei uns an der Uni ein Vortrag von den Stadtwerke München IT Services war.
Ach, Sie haben auch noch erklärt, warum Sie das gemacht haben.
Nein, das war eher so nebenbei. Also das ist so eine Vorlesung, die jedes Semester stattfindet. Da geht es eigentlich um, ja, sie nennt sich Energy Informatics. Und es geht halt darum, okay, was macht der Informatiker eigentlich in den modernen Stromnetzen und wie funktioniert das ganze Zeug eigentlich? Hm. Ist ein bisschen Amerika-zentriert, aber wir sind ja kein Podcast, bei dem es um Energienetze geht, sondern um OpenStream, sondern die Darstellung von denen sozusagen. Jetzt, ich glaube, ich muss erstmal erklären, wie hängt das Ganze zusammen.
Ja, wollte gerade fragen, weil Energienetze, wie ist ja was anderes?
Erzähl mal. Also grundsätzlich ist es ja so, es gibt immer diesen Verkehrsverbund, der irgendwie Tickets ausgibt. Also, dass du, wenn du auf der einen Ende von der Region zur anderen Ende fährst, dass du nicht 5 verschiedene Tickets brauchst. Eine irgendwie für den Bus, wo du bis zur U-Bahn fährst, dann für die U-Bahn ein eigenes Ticket, für die S-Bahn ein eigenes Ticket und dann wieder für den Bus, wo du dein Ziel fährst. Sondern gibt es diesen Verkehrsverbund. Die heißen dann meistens irgendwie MVV für Münchner Verkehrsverbund. Oder ich glaube, in Berlin heißt er BVV. Und also wenn Vs drin sind, dann ist es dieser Verkehrsverbund meistens, der die Tickets ausgibt. Und da schließen sich halt die einzelnen Verkehrsunternehmen, die Busse betreiben, die U-Bahn betreiben und die Tochter der Deutschen Bahn, die dann jeweils die S-Bahn betreibt in der Stadt, zusammen, um halt so ein gemeinsames Ticket zu haben. Und dann gibt es halt irgendwie immer noch so einen Betreiber für die U-Bahn. München ist jetzt die MVG, in Berlin ist es die BVG. Ich weiß nicht, warum die so unkreativ bei der Namensfindung sind, aber ist irgendwie doch relativ ähnlich. Und die MVG in München betreibt konkret die Tramlinien, die U-Bahn und die Busse. Und aber sie besitzt die ganzen Fahrzeuge eigentlich gar nicht. Und sie hat eigentlich nicht mal Mitarbeiter, sondern die mieten sich das alles von den Stadtwerken. Also sondern die U-Bahn wird von den Stadtwerken gemietet, dazu der passende Fahrer dann auch noch von den Stadtwerken. Und das hängt da irgendwie alles mit zusammen. Und die Stadtwerke sind eigentlich auch irgendwie mehrere Tochterfirmen. Die eine kümmert sich halt wirklich um das Elektrizitätsnetz, teilweise auch um das Wärmenetz. Dazu bauen sie dann irgendwie auch noch, also in München wird zum Beispiel innerhalb vom Mittleren Ring ja jedes Haus mit Glasfaseranschluss versorgt. Und das bauen auch die Stadtwerke, interessanterweise, obwohl sie eigentlich eine eigene Tochter namens Mnet haben, die Internet verkauft. Aber da ja in Zukunft für Smart Metering und so weiter auch jeder einen Gigabit oder 100 Mbit Anschluss braucht, unten im Keller, deswegen macht es die Stadtwerke oder so. Sehr klar. Naja, und unter anderem haben sie eben auch eine Abteilung IT-Services, wo eben der Chef davon da war, und der hat halt so mal ein bisschen gezeigt, was sie gemacht haben. Und zwar stellt sich raus, sie haben diese Web-App selber gemacht.
Schau an.
Ja, also sie wollten...
Klingt nach einem super Plan.
Ja, sie haben halt davor irgendwie so eine App gebaut für intern, so um die Rolltreppe, wenn die kaputt ist, das zu verwalten und da halt zu erfassen, wann da die letzte Wartung war oder wann der Aufzug und so weiter. Es gibt ja da auch in München so eine Website, wo man sieht, welcher Aufzug gerade läuft und so. Und das machen die alles mit Googles GWT. Das ist so ein Konzept mit, man schreibt seine Webseite und seine Applikation in Java und das wird dann nach JavaScript kompiliert. Und weil so eine Firma kann es sich ja nicht leisten, oder wenn man so einen JavaScript-Entwickler hat, dann kann der ja nichts anders.
Das klingt auch nach what could possibly go wrong. Ich meine, Java ist ja auch, ich meine, ist ja, da steckt ja ein JavaScript auch drin, ne? Das ist so wie Car und Carpet. Das kann man ja auch das eine in das andere einfach so umwandeln. Und dann fliegt.
Naja, also das würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen.
Ah, Mann. Echt.
Der Entscheider ist das schon Informatiker. Auch eine tolle Aussage, die so kam, ist, sie sind extra stolz darauf, dass sie das mit 2,5 Entwicklern in 2,5 Monaten geschafft haben, diese Web-App aufzustellen, wohingegen die andere, die sie zugekauft hat, 2 Jahre gebraucht hat, bis sie mal veröffentlichungsreif war. Ja.
Ja. Und
sieht was sind an? So empfohlene Prozentzahlen? Also ich kenne so Vorträge von Apple zum Beispiel, die sie halt für Entwickler halten. Und da sagen sie halt, okay, du brauchst irgendwie 20% deiner Zeit für die Funktionalität, die du reinmachen möchtest, da in die App einzubauen. Und der Rest der Zeit geht nur dafür drauf, das einigermaßen vernünftig zu machen und dass man es gut bedienbar ist und dass es sozusagen auch richtig gut funktioniert. Und das merkst du dieser App halt an. Also so, du gehst in das Feld um das Von-Feld, also wo möchtest du losfahren, da macht es ja noch Sinn, dass irgendwie die Haltestellen, die bei dir in der Nähe gerade angezeigt werden, da aufgelistet werden. Aber warum das beim Zielfeld auch passiert, ist irgendwie seltsam. Dann, dass du bist es von diesen anderen Apps eigentlich immer gewöhnt, dass du hinten auf dem, also da ist hinten so eine Nadel, wie man es auch von den Karten immer kennt, wo du halt deinen aktuellen Ort da einfügen kannst. Also bei den anderen Apps. Da wird natürlich eine Karte geöffnet, wo du dann sozusagen die Haltestellen in deiner Nähe wieder siehst, wo du dann auf die entsprechende Haltestellen klicken möchtest und dann auf eine grüne Flagge zu klicken, um diese Flagge als Start, also diesen Haltestelle als Startding auszuwählen. Und lauter so Dinge, also von Zurück-Buttons unter iOS, die mit zurück beschriftet sind, was ja eigentlich überhaupt nicht passt, bis zu, du schließt die App oder gehst mal auf einen anderen Tab davon und wirst du da hinschauen und sie hat alles vergessen, was du ihr da, also sie zeigt dir nicht die Verbindung an, die sie vorher angezeigt hat und es ist halt an so vielen Stellen merkst du, dass die
Broken.
Keinen Wert auf Usability gelegt haben.
Ja, wahrscheinlich auch keine Ahnung davon haben. Also das muss man halt dazu sagen, ich meine, das ist jetzt auch nichts, was man einfach mal so errät, schnell oder wo man irgendwie weiß nicht, dass man halt irgendwie also der normale Programmierer, der weiß halt nicht, wie man Interface gut macht. Weil das hat ihm halt nie einer beigebracht. Der weiß, wie er ein Programm zum Laufen bringt. Und dann brauchst du halt noch jemanden dazu, der weiß, wie man das in hübsch hinkriegt. Und das ist vielleicht nicht unbedingt derselbe, der die Funktionalität baut. Weil ich weiß, wie es ist, wenn man es nur irgendwie zum Laufen bringen will, dann geht man halt den leichtest irgendwie möglichen Weg. Und das ist vielleicht nicht der, der zum schönsten Ergebnis führt. Dann brauchst du jemanden, der dir in den Arsch tritt und sagt, nein, und du machst das jetzt anders. Weil anders ist cooler. Und ich weiß nicht, also es klingt halt, ich meine, ich glaube ihnen, dass sie stolz drauf sind. Ich bin auch stolz auf sie, dass sie was hingekriegt haben. Aber manchmal muss man einfach auch den Mumm haben und manchmal ist es auch eine Frage von Mut zu sagen, okay, und damit kennen wir uns nicht aus. Und deswegen lassen wir das jemand machen, der sich mit auskennt. Und allein diese Entscheidung, wir gehen von einer nativen App zurück auf eine Web-App. Ich meine, ich fand Web-Apps auf dem Phone auch mal toll und das funktioniert mit allen Betriebssystemen prima, super Idee. Das macht man einmal und dann stellt man fest, dass das so nicht funktioniert, sondern dass man dann trotzdem 1001
Backend
hin muss, damit es gut und wirklich auch hübsch
wird. Das ist richtig. Ich glaube, das beste Beispiel dafür, wie man eine gute Web-App macht, ist Forecast. Kann man sich hier mal anschauen. Gibt es auch im App-Store, glaube ich. Stimmt. Wenn man auf die Seite geht mit dem Telefon, dann sagen sie erstmal, du kannst die jetzt nicht benutzen, mach erstmal einen Bookmark, damit du sozusagen das Icon auf deinem Homescreen hast. Also man kann ja, ich glaube sogar unter beiden großen Betriebssystemen direkt Bookmarks auf den Homescreen machen und dann hat man da so ein, das fühlt sich auch an wie so eine native App und dann haben es halt alles mögliche optimiert. Also ich kann nur mal den Blog-Eintrag, den es da gibt, empfehlen, da haben sie es wirklich schön aufgeschrieben und das ist halt eine gute Web-App, da merkst du es auch nicht an, dass sie eine Web-App ist. Also das ist es durchaus möglich.
Man muss halt dazu sagen, es ist zum Beispiel mit so Frameworks wie, wie heißt es denn da, so Hybrid-Frameworks, mit denen man halt, du schreibst es in JavaScript und dann packt er dir das dann halt in eine native App ein, die dann erstmal einen Browser startet und darin dann deine App laufen lässt. Das ist durchaus möglich, Apps zu machen, die auf allen Betriebssystemen funktionieren. So, aber da ist dann halt auch schon Ende. Es funktioniert dann halt. Es ist nicht schick. Und es ist nicht geil und es ist nicht benutzbar. Weil damit es schick und geil und benutzbar sein will, dann musst du dich mit dem Betriebssystem beschäftigen, für das du programmierst. Ich meine, das Problem gibt es auf dem Desktop auch. So diese unsäglichen Java-Anwendungen. Ich mache mal nur ein kleines Beispiel. Auf dem Mac ist der Abbrechen-Knopf oder der Löschen-Knopf, also der negativ behaftete, auf der anderen Seite wie bei Windows. Bei Windows ist der auf derselben Seite, was weiß ich, ich glaube, bei Mac ist er immer links und der Bestätigen, der positiv belegte Knopf ist immer rechts und bei Windows ist es halt andersrum. Wenn ich jetzt eine App baue, dann habe ich zwei Möglichkeiten.
Na, wenn man das richtig macht, dann musst du das von der Schreibrichtung abhängig machen. Weil wenn du jetzt von links nach rechts schreibst, dann ist er weiter gefühlt immer nach rechts.
Gut, also okay. Aber zumindest ist es andersrum. Und wenn du halt
von rechts nach
so,
auf na, das kommt auf deiner Sprachstellung an.
Gut, aber
wenn du jetzt Arabisch hast, dann nicht.
Gut, dann formuliere ich neu. Bei Mac hängt das von der Spracheinstellung ab und bei Windows ist es immer so rum. So, wenn ich jetzt ein Programm schreibe, ich schreibe das in Java und ich mache meine Pop-Up-Box. Das Java kümmert sich einen Scheiß darum, was davon jetzt die positiv oder die negativ behaftete Entscheidung ist. Was ist löschen und was ist nicht löschen. So. Oder beispielsweise auf diesen Buttons, in diesen Dialogen, bei Windows steht dann immer, möchte diese Datei nicht löschen, ja, nein. So. Und bei Mac steht dann halt auf den Buttons löschen und nicht löschen drauf, weil das ist das, was passiert, wenn ich da drauf klicke. So. Also, wenn ich so ein Programm schreibe, da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme sowas wie Java und baue dann überall Überprüfung ein. Okay, wenn mein OS Mac ist, dann benenne die Buttons die Beschriftung anders, als wenn es Windows ist. Dann kann ich es tatsächlich erreichen, dass mein Programm sich so verhält, wie der Benutzer der Plattform das gewohnt ist. Aber wenn ich das mache, dann kann ich es auch gleich in der für diese Plattform nativen Sprache machen, weil ich mache sowieso jedes einzelne User-Interface-Element nochmal neu.
Nein, also würde ich jetzt nicht sagen. Du kannst auch gute Web-Apps machen. Klar, du musst es dann auch wieder auf die einzelnen Plattformen anpassen. Du musst halt einfach Arbeit reinstecken und es ist nicht damit getan, irgendwie, wenn du eine gute App haben möchtest, die überall läuft, gut läuft, dass man dann nur für eine Plattform programmiert. Naja, warum haben sie das Ganze gemacht? Ja, sie möchten jetzt eigene Funktionen einbauen. Und wenn man halt schon eine App hat, so eine App auf den Telefon von den Leuten drauf hat, dann möchte man die Plattform natürlich nutzen. Also sie möchten da für die Zukunft irgendwie auch Call or Bike, sozusagen nur in Blau, das ist die Firmenfarben, anbieten, direkt aus der App raus. Oder auch so Carsharing möchten jetzt auch irgendwie rein. Wo ich mir halt auch wieder denke, muss denn das sein, dass ihr irgendwie so alles aus einer Hand anbieten wollt und das dann nicht richtig machen könnt oder so. Also ja, muss man schauen, das ist ein bisschen Vorverurteilung jetzt von mir, vermute ich mal, wie das dann wird. Also es wäre natürlich schon cool, wenn ich dann einfach sage, okay, ich möchte jetzt von hier nach da und ja, okay, ich müsste jetzt diesen Umweg mit dem Bus fahren, bis ich zur U-Bahn-Station komme, oder zur U-Bahn-Linie komme, wo ich hin möchte, dass er mir dann auch direkt das Collar-Bike vorschlägt, das vor der Tür steht oder so, mit dem ich irgendwie in 5 Minuten 5 Haltestellen weiter bin als mit der anderen. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen, ob das wirklich so passieren wird.
Ja, wobei das schreit ja dazu, dass jemand anders eine bessere App schreibt, oder?
Ja, und das ist die andere Frage, ist halt Features versus Usability, was ist besser?
Oder naja, was ist es wichtiger? Ist halt auch. Was die Gefahr, die ich da halt sehe, ich erwarte eigentlich von so einem modernen Verkehrsnetzprovider, dass der erstmal die APIs zur Verfügung stellt und dann halt anfängt, irgendwie eigene Apps zu machen. Aber dadurch, dass halt das für ihn dann automatisch Konkurrenz ist,
ja,
ist halt die Motivation für dieses Unternehmen sozusagen nicht so hoch. Und das sehe ich halt auch mit den ganzen anderen Dingen so. Also vielleicht ist das so ein Grund, warum in München das mit dem Open-Data-Zeug aus der Ecke so langsam vorangeht.
Naja, dass die halt sagen, ja, wir möchten das
alles selber machen.
Dies plattformübergreifende Vermitteln von irgendwelchen Verkehrsmitteln, da arbeiten ja andere auch dran. Ne? Und das verstehe ich schon, warum die das jetzt nicht öffnen wollen.
Und das ist halt so für einen Betrieb, der eigentlich 100% der Stadt und damit eigentlich der Allgemeinheit gehört. Aber ja, es ist halt immer so die Sache. Mhm. Ja, ihr einziger Fort, also ihr, was ihr
jetzt benutzen Sie eine OSM-Karte oder benutzen Sie eine Google-Karte?
Davon hängt es ab, ob wir sie toll finden.
Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich dachte eigentlich, sie würden auch OSM, eigene gerenderte OSM-Kartendaten ziehen bei OpenStreetMap.
Also gut, also daran liegt es nicht.
Nochmal selbst gerendert sozusagen, vermute ich. Also auch in dem Startups-Beschluss, den man damals gemacht hat, wurde ja schon angekündigt, dass die SWM IT-Services da auch Erfahrung und Know-how hat und da jetzt was Eigenes macht, auch für die München.de und so weiter, was übrigens von derselben Tochterfirma betrieben wird. Ja, auch wieder so ein Ding. Mit was sie halt jetzt werben, ist, dass es die App jetzt neu kann, ist Echtzeitdaten, aber ja, also du siehst jetzt, die Zeit wird jetzt rot, wenn sie Verspätung hat, aber sie passt sich nicht an, sondern es steht halt unter dem entsprechenden Bildchen, steht jetzt dran, ja, plus 8 Minuten, die du dann wieder manuell selber draufrechnen kannst. Und trotzdem steht ganz rechts dann, ja, die U-Bahn ist vor 4 Minuten losgefahren. So, also auch da wieder so, ja, Usability halt. Und Ding. Ja, es ist halt auch diese Designagenturen, die sie sich da immer einkaufen, die haben halt eigentlich auch keine Ahnung. Also das ist, als ich mal ein Vierteljahr in so einem Betrieb gearbeitet habe, der auch so Apps baut, oder da kam so ein anderer, der da frisch angefangen hat und hat halt so erzählt, wie das früher bei seiner Firma war. So, da kommt halt der fertige Designentwurf von der Grafikagentur und die sollen sie dann umsetzen für, ja, große Firmen und so, was halt von der Usability her überhaupt keinen Sinn macht, aber es ist ja schon alles mit der Zielfirma abgenommen worden, deswegen muss es genauso sein. Egal, ob es gegen irgendwelche Usability-Guidelines verstößt oder nicht. Also es ist halt auch immer so.
Ja, also das ist nicht bei allen so. Das ist halt die Frage, klar, wenn ich mit denen einmal telefoniere und sage, das ist meine Anforderung, macht mir mal Screens und dann machen die das, dann ist es halt günstiger, als wenn ich mit denen ständig und dauernd kommunizieren muss. Und natürlich ist es ja dann im Zweifelsfall eine Frage, wie viel, also das kostet ja auch die Agentur dann Geld, ne, wenn die dauernd mit dir irgendwie eben in Kommunikation stehen. Und die Frage,
ja, klar, ist halt, aber als Agentur, die sich mit iOS-Screen-Design eigentlich auskennen sollte, mache ich keine Zurück-Buttons, die auf die vorrundige Seite gehen, auf denen zurücksteht. Also das ist so ein der Standard-Dinge, die da gleich in den UI-Guideline steht. Das,
ja, wenn die Anforderung war, machen Sie uns ein iOS-Design. Aber wenn die Anforderung war, machen Sie uns ein Design, das für iOS und Android gleichermaßen und auch noch für BlackBerry funktioniert, und es soll aber nur eins sein, dann musst du halt überlegen, okay, wie kriege ich was hin, was auf allen Plattformen halbwegs funktioniert? Und dann können halt solche Entscheidungen bei rauskommen. Wo man dann eigentlich sagen müsste, hey, das ist weder Fisch noch Fleisch, ihr solltet es anders machen, aber ihr habt es halt so bestellt, dann kriegt ihr halt das. Also ich meine,
ja, unter, ne? Android habe ich so Zurück-Buttons nicht, da habe ich eine eigene Hardware-Taste dafür. Jedenfalls in den alten Versionen. Ich weiß nicht, wie es gerade bei der aktuellen ist. Aber
wo dann,
ja,
wieder.
Doch, da hast du unten diese Bar. So, aber da muss ich sowas ausblenden. So ein Zurück-Button. Aber es ist, naja.
So, also wir prangern das an. Und
Lass uns überraschen, was in Zukunft so passiert. Ja, die Bewertungen der Apps sind jetzt relativ weit unten. Witzigerweise haben sich die Android-User nicht so stark über das neue Design aufgeregt wie die iOS-User. Aber wahrscheinlich dachten die auch alle, ja, jetzt kommt das iOS 7-Update und denkst du, es ist eine komplett andere App mit iOS 6-Design.
Das ist ein Downdate quasi. Es wird halt schlechter. Gehen zurück in, naja, der Zeit.
Es hat wieder die Frage, wie weit sich die Leute überhaupt, also die haben ja nichts dafür bezahlt. Also das ist ja, die MVG hat andere Agenturen dafür bezahlt, damit die ihre Software, die sie für alle möglichen gemacht haben, sozusagen zur Verfügung stellen für die Münchner Leute. Mhm. Ist natürlich auch wieder so, die Nutzer zahlen eigentlich nicht dafür, sondern der Verkehrsverbund für die jeweiliges Ding. Und es hat auch so, deswegen gibt es wahrscheinlich unter Android auch diese eine App, die alles kann. Und unter iOS gibt es die nicht wirklich, wenn man jetzt mal von Google Navigation, die ja jetzt inzwischen seit auch ÖPNV-Routing mit drin haben, auf eine komplett andere Art und Weise. Deswegen gibt es unter iOS halt wahrscheinlich auch keine App, die alles kann, weil dafür der Markt einfach nicht da ist, weil es halt diese Umsonst-Apps davon, die auf einen Ort bezogen sind, gibt.
Ja, und die vielleicht dann im Zweifelsfall auch besser sind. Ne?
Dann würde ich jetzt gar nicht so behaupten. Also mir wäre eigentlich am liebsten schon eine App, die es, für die ich dann meinetwegen ein paar Euro ausgebe, aber wo halt sowas nicht passiert. Also muss man halt schauen, ob sich da irgendjemand auftun wird, der dann wieder so eine schöne mit Balken vertikal nach unten entwickelt. Aber der Markt ist halt jetzt erstmal auch kaputt gewesen, die letzten paar. Und ist wahrscheinlich für die anderen Städte auch kaputt. Das Problem haben wir jetzt erstmal nur in München.
Okay, ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Du möchtest seine bessere App.
Nein, er möchte seine alte App wieder haben.
Oder seine alte
App wieder haben. Es ist schwierig. Also, ja. Ich fand es nochmal interessant, so die Hintergründe da auch von der anderen Seite zu hören. Mhm. Und wollte das halt jetzt hier mal ein bisschen erzählen.
Marc gibt mir Zeichen. Wir haben, Hörerfeedback. Wir haben Hörerfeedback bekommen. Wir haben zwei Hörerfeedbacks bekommen, eins davon in Audio. Wir haben ein Audiofeedback von Michael bekommen, der in der letzten Episode ein bisschen angerissen hat, dass er Fotomapping und so öfters mal benutzt. Der in der letzten Episode erzählt hat, dass er Fotomapping macht und uns versprochen hat, jetzt mal per Audiofeedback uns zu erzählen, wie er das denn tut und was seine Erfahrungen sind. Und ich würde sagen, Andi, spiel doch einfach mal ein.
Hallo, liebe Radio OSM-Hörer. Hallo, liebe Radio OSM-Macher. Hier ist wieder der Michael. Ich möchte ein Feedback geben zu dem Blog Audiomapping in Radio OSM Folge 24. Peter hatte dabei auch das Thema Fotomapping angeschnitten und dass er Probleme mit dem Alignment hat. Mein Workflow, den ich seit mehreren Jahren erfolgreich nutze, möchte ich euch im Folgenden kurz vorstellen. Vorweg ein Wort zu meiner Ausrüstung. Ich verwende als Kamera eine Spiegelreflexkamera mit einem etwas weitwinkligen Objektiv. Das führt dazu, dass ich einen relativ großen Ausschnitt machen kann. Aber meine Auflösung, wenn ich hineinzoome, immer noch ausreichend groß ist. Ich mache das Ganze meistens aus dem langsam fahrenden Auto. Da laufe ich manchmal ein bisschen noch in eine Stolperfalle rein, nämlich dass der Autofokus auf den falschen Punkt, zum Beispiel einen Türrahmen, läuft. Ja, das muss man im Hinterkopf haben, dass nicht jedes Foto was wird. Deswegen mache ich dann typischerweise lieber ein Foto mehr. Man kann das meistens ausgleichen. Der meines Erachtens größte Unterschied von der Vorgehensweise zwischen Peter und mir ist, dass Peter in JOSM aligned hat oder versucht hat zu alignen und ich das Alignment vorher mache. Es geht sicher in JOSM zu alignen. JOSM ist aber dafür nicht spezialisiert. Es gibt meiner Meinung nach bessere Tools, um das zu machen. Nämlich JOSM kann die Informationen im EXIF-Header von einem JPEG zum Beispiel auswerten. Im Speziellen hier die Koordinaten und die Bilder dann an der Aufnahmeposition anzeigen. Das heißt, man ist dann im Endeffekt auch komplett unabhängig von irgendwelchen Traces. Dieses Alignment vor, das Geokoordinaten im EXIF-Header einzuspeichern, ist auch bekannt als Geotagging oder Georeferenzierung. Wie kriegt man das hin? Es gibt Kameras mit eingebautem GPS oder mit einem Anschluss, um GPS anzuschließen. Das sind aber nicht so wahnsinnig viele. Und aber ja, es werden im Moment mehr. Es gibt aber auch viele Smartphones heutzutage, die das können. Und ja, immer mehr moderne Smartphones können es. Worum kommt es eigentlich drauf an? Wenn man einen GPS-Trace hat, den ich eben aufzeichne, parallel zu den Fotos mit der Kamera, dann muss diese zwei zueinander in Bezug bringen. Und das kann man relativ gut anhand der Uhrzeit, kann man dann entsprechend die Koordinate ermitteln von dem Foto. Das Problem, das man dabei hat, ist ein bisschen, die Uhrzeit der Kamera hat häufig einen Versatz zu den GPS-Traces, sei es durch Zeitzonenthemen, dass da plötzlich eine Stunde daneben ist oder sowas, dass die Kamera auch vielleicht nicht so präzise ist oder sie ist sicher nicht so präzise wie ein GPS. Das heißt, sie driftet irgendwie ein bisschen. Und meistens passiert es halt beim Stellen, dass man dann nicht genau die Minute erwischt oder sonst irgendwas, da auch wieder ein bisschen daneben. Wie kann man sowas umgehen? Man kann vor jeder Mapping-Aktion immer die Kamera sehr präzise dann vom GPS stellen. Ist ein bisschen unkomfortabel und trotzdem der Offset zwischen GPS und UTC und vielleicht lokale Uhrzeit, die nicht in UTC ist oder sonst irgendwas, passt nicht und dann hat man ruckzuck wieder Probleme. Es geht aber einfacher, indem man sozusagen einen gemeinsamen Event hat. Gemeinsamer Event kann jetzt sein, ich weiß, wenn ich eine bestimmte Kamera-Uhrzeit habe, ist im GPS die und die Uhrzeit. Damit habe ich eine eindeutige Beziehung. Das kann ich zum Beispiel dadurch erreichen, dass ich die Uhrzeit vom GPS abfotografiere. Die andere Möglichkeit könnte aber auch sein, dass ich einen Waypoint setze in dem Moment, wo ich ein Foto mache. Das Abfotografieren vom GPS ist dann machbar, wenn man ein GPS mit Display hat. Und dann kann man eben anhand der Differenz zwischen der Uhrzeit des Fotos und der Uhrzeit, die man auf dem Foto sieht, also vom GPS-Display, die Zeitdifferenz berechnen. Wenn man jetzt ein GPS hat ohne Display, zum Beispiel ein GPS-Tracker, dann kann man dort meistens einen Waypoint setzen. Und wenn man also jetzt ein Foto macht, zu dem Zeitpunkt, wo man Waypoint setzt, kann man eben die Zeitdifferenz zwischen Uhrzeit des Waypoints und Uhrzeit des Fotos ausrechnen und hat so auch wieder die Zeitdifferenz. Das, wie gesagt, kann man alles manuell machen, aber es ist besser, irgendwelche Tools dafür zu verwenden. Ich nutze seit Jahren ein Windows-Tool dafür, das das aus meiner Sicht sehr perfekt und sehr komfortabel macht. Das Tool nennt sich GeoSetter, ist freeware, leider nicht Open Source. Ist aber auch keine Cripple oder sonst irgendwie Spyware oder irgendwas, dass einem da was untergeschoben wird. Auch wenn die aktuelle Version sehr alt ist, ich habe die bis vor kurzem noch mal verwendet gehabt und war alles noch perfekt. Soweit ich weiß, sind aber im Moment gerade neue Betas draußen. Ja, kann sein, dass das mit der Abkündigung der Google API oder sonst irgendwas zusammenhängt. Es ist aber nicht ganz so entscheidend, sage ich mal. Das Tool ist relativ okay. Es verwendet eben als Tool im Hintergrund das sogenannte EXIF-Tool und dieses wird sehr aktiv weiterentwickelt und GeoSetter hat einen Update-Mechanismus drin, um EXIF-Tool automatisch auf Stand zu halten. Welche Vorteile hat das Verwenden von GeoSetter gegenüber dem direkten Anwenden von des EXIF-Tools? GeoSetter kann viel mehr als oder kann ein paar Sachen mehr als die Koordinaten in die Bilder schreiben. Es kann zum Beispiel Ortsinformationen aus GeoNames abrufen und die ebenfalls in das Foto einrufen. Ist jetzt für OpenStreetMap nicht so relevant, aber vielleicht für Fotografen. GeoSetter kann mehrere Tracks gleichzeitig quasi nehmen und suchen, in welchem Track habe ich denn überhaupt die zum Foto passende Uhrzeit quasi drin. Kann auch, wenn es eine Lücke gibt irgendwie in dem Track, wenn kein GPS-Empfang temporär da war oder sowas, kann er interpolieren, GeoSetter. Das Ganze kann man auch wieder einschränken, von wegen lasst maximal diesen jenes Toleranzfenster zu und so weiter. Und wenn man ihm dann sagt, ich habe hier die zwei oder die hier ein Foto und die Uhrzeit auf dem Foto ist eben so und so, oder das ist eine Methode, die man auswählen kann, man kann aber auch andere Methoden auswählen. Was ich vorher schon erzählt habe, ich habe hier einen Waypoint gesetzt und da ist dieses Foto dazu, dann macht GeoSetter alles für einen und man kann sagen, nimm das ganze Verzeichnis hier, tu alle Fotos in dem Verzeichnis zum Beispiel georeferenzieren, da ist der Track dazu und es geht sehr komfortabel und man muss nicht überlegen, muss ich jetzt die Zeit dazu zählen oder muss ich sie abziehen oder wie, wo, was geht's. Ist, wie gesagt, sehr komfortabel. Ich kann es nur empfehlen als Tool. Und nachdem ich meine Fotos eben georeferenziert habe, gehe ich her und sage in JOSM nur noch, lade die ganzen Fotos, die ich beim Mappen gemacht habe. Und die werden dann alle auf der richtigen Stelle auf der Karte angezeigt. Und das ist ein wunderbares Arbeiten, ohne große Probleme zu haben.
Wow, das war jetzt eine ganze Menge Info zum Thema Fotomapping. Ein paar Sachen sind mir bekannt vorgekommen. Das habe ich irgendwann auch schon mal so gemacht, so mit dem Abfotografieren von Timestamps und sowas. Das klingt ja, als hätte sich der Michael da echt eine Menge Gedanken drüber gemacht. Und ja, ich glaube, wenn jemand mit Bildermapping und mit Fotoapparat unterwegs ist, dann sollte er das vielleicht mal so probieren, wie er das da beschreibt. Und über Feedback darüber, wie das denn so gelaufen ist, da wären wir sehr dankbar. Also wenn ihr das auch so macht oder mal so ausprobieren möchtet, dann schreibt uns doch einen Kommentar und erzählt was dazu, wie das denn so ist. Klingt alles sehr hand- und fußig und anwendbar. So, und jetzt Haben wir noch ein weiteres Feedback auf die letzte Sendung? Magst du was dazu sagen? Das ist doch mehr so deine Themendomäne.
Welche meinst du denn?
Na, in der letzten Sendung hatten wir doch im Hörertalk mit MacGyver geredet wegen Open Caching. Und wir haben drüber nachgedacht, ob man da Mapping-Partys in irgendeiner Form rüber ankündigen könnte. So, ne? Und da hat er uns eine Mail zurückgeschrieben, eine ziemlich ausführliche, in der er sich dafür ausspricht, dass das eigentlich eine gute Idee wäre und dass wir das in Zukunft so machen könnten und dass man da quasi so gemeinsame Events veranstalten könnte. Und wir wollten das eigentlich nur mal weitergeben, dass, dass dieser Weg euch offen steht. Also wenn ihr Mapping-Partys organisiert oder sagt, naja, da müsste man mal was machen, dann könnt ihr euch bei Open Caching quasi anmelden, einen Account machen und dort dieses Event als Event einstellen, vielleicht dazu schreiben, dass es kein Caching-Event, sondern ein Mapping-Event ist. Und vielleicht so ein paar, oder vielleicht kann man das ja auch kombinieren, ja? Und dann vielleicht da so auch ein paar neue Mapper gewinnen und Leute vielleicht überzeugen, was OpenStreetMap auch eine ganz tolle Sache ist. Und das wird auf jeden Fall dort gern gesehen. Das wollten wir weitergeben oder durften wir weitergeben und haben das hiermit auch getan.
Und ich würde vorschlagen, falls jemand sowas plant, könnte er ja auf einer Talkliste oder sich mal kurz an uns wenden, dass man vielleicht den ersten Versuch auch dann so macht, dass das funktioniert und nicht dann doch abgelehnt wird aus irgendwelchen Gründen, die man so nicht kennt. Weil den Experten haben wir ja quasi unter uns und der ist sicherlich offen für Fragen und hilft da sicherlich gerne.
Dann hatten wir noch einen anderen Kommentar unter dem letzten Blog-Eintrag, in dem wir die letzte Folge veröffentlicht haben. Und zwar hat jemand gefragt nach BT-Sync, also indirekt. Und zwar, Marc, du hattest ja erzählt, dass du das für OSM-Enddaten irgendwie einsetzt.
Richtig, habe ich erzählt, aber ich muss gestehen, ich habe da lange nicht mehr drauf geguckt. Ich hatte das damals
eingerichtet. Du hast es auch nur lokal nur auf dem Server und nicht auf dem Android-Gerät selbst.
Genau, ich habe es bei mir einfach in diesen Code oder quasi diesen Sync eingerichtet, sodass ich auch ein Sealer bin, weil ich mir gedacht habe, dann geht es schneller für alle. Und das war es dann auch.
Okay. Also es gibt da einfach, wer sich dafür interessiert, einfach mal den Blog-Eintrag noch lesen. Ich habe da mal ein paar Links rausgesucht. Es gibt da wohl auch so diese Codes für einzelne Länder.
Und wir können das,
falls das jemand...
Entschuldigung, da bin ich dir ins Wort gefallen.
Ja. Es gibt da auch den Code für die einzelnen Länder. Das heißt, man kann sich da das raussuchen und das dann theoretisch eigentlich auch mal ausprobieren, wenn man so einen BT-Sync-Client direkt auf dem Android-Telefon installiert, damit auch immer die Kartendaten aktuell zu halten. Weil ich nicht weiß, wie das BT-Sync unter Android genau funktioniert, aber...
Ich kann erzählen, wie es unter iOS geht.
Ja, klar.
Kurz BT-Sync erklärt, es ist sowas wie Dropbox, nur ohne Dropbox und vor allem ohne zentralen Server. Also das Konzept bei Dropbox ist ja, ich schmeiße meine Dateien in den Ordner, dann lädt er die irgendwo nach, was weiß ich wohin, NSA-Land. So, und wenn ich dann einen anderen Rechner starte, dann lädt er sie von NSA-Land wieder zurück und packt sie mir auf meinen Rechner drauf. Und BT-Sync macht was ganz Ähnliches, aber ohne eine zentrale Stelle. Also wenn ich auf meinem Notebook das starte und auf meinem Handy das starte, dann finden die beiden sich und wenn ich jetzt auf dem Notebook Dateien reinkopiere, dann erscheinen die auch auf dem Handy und umgekehrt. Und genauso auch mit mehreren Rechnern und mit mehreren Leuten. Und wir benutzen das beispielsweise hier im Podcast, um nach den Aufnahmen die Dateien zu verteilen. Also wir haben ja hier in Frankfurt Dateien und der Marc hat in München Dateien und damit alle bei allen auch ankommen und jeder alle Dateien hat, benutzen wir BT-Sync. Und in diesem Fall wird BT-Sync eben auch zum Verteilen dieser Kartendaten genommen, weil es sich halt einfach anbietet, dass jeder, der quasi davon profitiert und Daten runterlädt, auch gleichzeitig Daten mit hochlädt und alle miteinander die Daten teilen. Und auf dem iPhone ist es so, da gibt es eine App, man kann dann auch damit so einen Ordner abonnieren und sagen, ja, ich bin an diesem Ordner interessiert, ich habe die Dateien und kann dann entweder einzeln sagen, ich hätte jetzt gerne den aktuellen Stand dieser Datei, indem man sie einfach antippt, dann fängt er in diesem Moment an, diese Datei zu synken. Oder man sagt halt, ich hätte gerne immer alles, dann synkt er halt auch immer alles auf einmal, also sobald man die App startet und sie Internet kriegt, fängt er an, die Dateien zu aktualisieren. Und von der App aus kann man die Dateien dann auch in anderen Programmen öffnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auf diesem Weg die auch in diesen Karten-Client reinkriegt. Aber probiert habe ich
es nicht. Naja, bei Android ist es halt eh so, dass alle aufs Filesystem Zugriff haben. Das heißt, du könntest da schon irgendwo den Platz da hinlegen und das aktualisieren lassen. Die Frage ist halt, du möchtest wahrscheinlich auch nicht, dass es die ganze Zeit im Hintergrund dein Akku verbreitet oder so. Deswegen ist eben die Frage. Unter iOS synkt es ja wahrscheinlich auch nur, wenn du die App gerade offen hast.
Genau.
Und dann halt noch die 10 Minuten, die man dann noch Zeit hat, was runterzuladen als App und iOS, aber sonst halt nicht. Das Schöne wäre halt gerade, wenn es automatisch funktionieren würde.
Ja, also ich nehme halt schon an, dass man sagen muss, okay, jetzt starte mal und fang mal an zu synken und dann holt er sich dann halt das.
Ist entlastet halt, geht halt in so einem Fall auch schneller, weil nicht ein Server dahinter hängt, sondern eben viele verschiedene Rechner, die eventuell auch relativ nah dran sind im Vergleich zu irgendwo ein zentraler Server. Testet das einfach mal, wenn ihr Lust dazu habt, und schreibt dann einfach einen Blog-Kommentar. Gut. Genau, ist das letzte, wir machen ja ständig Werbung für BT-Sync. Eben letztes Mal meinte im Chat noch jemand, GitAnnex könnte das inzwischen halt auch so gut. Wäre toll, wenn uns da mal jemand Links schicken könnte zu Clients, die man einfach installieren kann. Also ich habe das mal unter OS X ausprobiert und bin eigentlich nicht so wirklich weit gekommen. Weil eben BT-Sync nicht Open Source ist und das Geschäftsmodell, was sie dahinter ist auch noch irgendwie, was die BitTorrent-Leute da dahinter haben, ist irgendwie auch noch unklar, aber naja.
Ja, also, ja, genau. Kann ich genauso bestätigen. GitAnnex tut sowas, aber man halt alles so Command Line und selber machen und ja, das ist ja, okay.
Angeblich gibt es da jetzt auch einen Client dafür. Also
es ist halt okay für mal so machen, aber ne, so automatisch im Hintergrund. Okay. Man möchte halt auch nicht jeden Tag drüber nachdenken, okay, muss ich noch irgendwas rüberschieben, was habe ich gerade wo, sondern es soll halt einfach immer alles überall sein und dann das kriegt das BT-Sync schon ziemlich gut hin. So, dann kommen wir jetzt zur beliebtesten Abteilung des Podcasts. Sind schon eine ganze Weile am Senden, ungefähr 1:40 müsste das jetzt inzwischen sein. Die Leute, die jetzt noch da sind, die sind wirklich die ganz harten Jungs, ja. Und mit denen wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Sie haben hoffentlich alle ihren Mumble am Start und sind bereit. Und wir müssten eigentlich nur noch den Server wechseln, gell?
Genau. Bin gespannt, ob das klappt.
Genau. Der Andi hat nämlich zwischenzeitlich kurzfristig anscheinend auf unserem podcast.openstreetmap.de ein Mumble installiert und wir würden jetzt einfach mal versuchen, uns dahin zu verbinden, oder?
Hallo?
Hallihallo.
Seid ihr da?
Könnt ihr uns hören?
Ich höre euch.
Jetzt ist immer schwer, wer ist ich?
Hi, Oné.
Ah, okay, hallo.
Du kannst in dem Fall auf die Leute, bei den Leuten auf den Mund schauen, weil die im Gegensatz zu uns nicht Push-to-Talk benutzen. Das heißt, das wird nur dann rot, wenn sie gerade reden.
Ah, okay. Ja, klappt ja.
Da gibt es noch einige im Chat, die noch nicht angekommen sind, die noch nach links schreien.
Ja, ich kann ja mal kurz.
Den Link gibt's rechts.
Hier im Chat wurde dies. Ich kann es nicht aussprechen. Wie spricht man das wohl aus?
Quixit.
Quixit. Das ist recht cool.
Was ist das?
Das ist die zukünftige Mobilitätswebseite und App der Deutschen Bahn.
Nein.
Pass auf, du guckst jetzt mal in die Zukunft der Bahn. Du glaubst es nicht. Du gibst hier, sagen wir mal, Rödelheim ein und willst nach München. Wir wollen Andi besuchen. Es ist natürlich, ich weiß, im Podcast, wir gucken uns was gemeinsam an, ist immer doof.
Na, ich probiere also, das auch mal. Das hat
ja
IME
vorgeschlagen. Ja, kannst du nicht, du brauchst einen Beta-Key.
Na, ich habe die Seite aber auch auf.
Sind die frei inzwischen?
Guck, das da?
Anscheinend.
Ja, gib mal rein. Ach so, ja. Kann sein.
Hui.
Und jetzt siehst du, er macht nämlich... Er versucht jetzt mögliche Kombinationen von Laufen, nimm das Auto, nimm den Bus, nimm den Zug und rechnet dir sogar den Preis dazu aus, die Zeit, und dann kannst du nach deinen Vorlieben wählen, welche Sache du nimmst. Also die arbeiten mit ein paar Bussen, glaube ich, zusammen, mit ein paar Carshare, natürlich mit der Deutschen Bahn.
Ui, das ist interessant.
Das Ioni ja im Chat vorgeschlagen hat.
Weißt genau, du, das ist
mehr dazu?
Ist er da?
Also er schlägt mir vor, ich könnte mit dem Auto fahren, dann wäre ich um 2 Uhr schon da. So früh komme ich mit dem Bus nicht an. Ich habe hier einen Bus und ICE.
Du gehst dann natürlich auch von jetzt los, ne?
Ja, ja, und vor allem von mir zu Hause, von meinem Kuhkaff. Ja. Ja? Aber das ist nicht schlecht, fahren mit dem Bus bis Worms und von Worms mit dem ICE. Das ist geil. Oder ja, das ist cool, vor allem auch so mit dem Auto dahin und dann von dort aus mit dem Auto, dann von dort aus mit dem Zug weiter. Also, das ist cool. Das ist
ein kleines Fenster in die Zukunft.
Wirklich cooles multimodales Routing. Und man kann oben auswählen, schnell.
Genau.
Günstig.
Dann kannst du noch deine Vorlieben natürlich hinterlegen.
Geil.
Das ist natürlich nur better alles. Und,
ja, it gets better and better every day.
Yeah.
Wer macht das denn?
Das macht eine quasi so ein Startup der
soweit ich weiß, die Bahn.
Deutsche Bahn, ja genau.
Okay, also machen die selber sogar. Also ja, halt indirekt.
Die sind halt dabei.
Ja, die haben sich pfiffige Jungs gesucht und die machen das. Okay.
In Frankfurt.
In Frankfurt, ja.
Es gibt jetzt halt nur ein Problem. Und zwar wirst du da keine Fernbusse drin finden. Ah, oder?
Doch, Fernbusse, natürlich. Die nehmen meinen Fernbus.
Ja?
Nicht einen Bahnbus. Was? Ja, das war eine Sache, das war, wo die lange wofür gekämpft haben, dass die natürlich, dass so eine Seite nur Sinn macht, wenn die auch die Konkurrenz betrachten.
Beeindruckend. Auf vielerlei Ebenen.
Und ich könnte euch nochmal, warte mal, ich suche mal eben. Wer sich dafür mehr interessiert.
Also ich staune noch immer, das gefällt mir.
Es gibt eine Android-App und um die zu bekommen, muss man sich mit Google Plus in einer Gruppe anmelden.
Tudung,
und verloren. Dann kommt man Beta-Zugang für die App.
Ja, okay.
Ja, ist der Klassiker. Also man kann halt über Google Play Store auch so dieses Beta-Ausrollen so machen.
Ja, also Google ist ja sowieso sehr, sehr fokussiert auf den Google Plus. Ich habe jetzt so 1-2 Blogartikel auch gelesen von einem Typ, der gesagt hat, ja, this is why I left Google. Und da ist dieses Google Plus mit einer der Gründe zu sagen, no.
Ja,
ich glaube, das setzt sich nicht durch.
Also ich kann noch kurz dazu sagen, die benutzen ja gerade noch die Google-Karte, selbstverständlich. Hatten aber auch Interesse und haben sich auch wohl eine OSM-Karte angeguckt. Würden sie auch wohl benutzen. Nur der Programmierer kannte sich wohl ein bisschen besser mit der Google-Karte aus. Und das war dann, weil die natürlich Zeitdruck ohne Ende haben, die entscheidende Faktor.
War der bei euch am Stammtisch? Oder?
Nee, die waren mal hier auf dem Webmontag.
Ah, okay.
Da ging es um Mobilität und da haben die so ein bisschen dazu erzählt. Also man konnte so sich mit denen in der Pause so unterhalten. Außerdem fand ich natürlich interessant, dass sie ja ganz viele Daten irgendwo her haben müssen. Und das Lustige ist, hast du auch mal erzählt, dass diese Daten halt nicht immer der Qualität entsprechen und so, wie man sich wünscht. Und die Probleme haben die auch alle.
Ja.
Die haben in den Daten geguckt und erschreckend festgestellt, dass sie da noch viel, viel Arbeit reinstecken müssen. Das ist alles nicht so gut funktioniert, wie eigentlich gedacht.
Tja, das glaube ich. Die leidigen Daten. Ja. Naja, das ist ja einer der Vorteile von OpenStreetMap, dass du halt ein homogenes Datenmodell über alles hast. Aber jetzt haben wir alles schon sehr ausführlich besprochen, glaube ich. Ja.
Und wobei die Routen auch nicht immer ganz gut sind, ne?
Weiß nicht, was ist das?
Ein paar hundert Kilometer mit dem Auto fahren, um dann irgendwie 12 Minuten mit der S-Bahn.
Ja, das ist doch ganz einfach. Du hast da keinen Parkplatz,
wo
du hin willst. Also parkst du außerhalb und fährst mit der S-Bahn rein. Das ist doch total sinnvoll. Bestimmt.
Es gibt da noch mehr tolle Kombinationen mit dem Auto zum Hauptbahnhof. Und dann da irgendwo parken.
Das ist doch gut. Kommt drauf an, wer du dann weiterfährst, oder? Wie meinst du das?
Nein, am Ziel einfach. Ja. Aber mit dem insgesamt finde ich.
Mit dem Hauptbahnhof, dann mit dem ICE.
Ja, aber. Ja.
Mit dem Auto zum Hauptbahnhof, mit dem ICE irgendwo hin, dann Mietwagen nehmen und dann damit zum Ziel. Das haben sie vorgeschlagen.
Ja, wobei, das könnte ja auch wirklich so ein Ding sein, ne?
Also zum 30C3 werde ich im Zug fahren. Ne? Ich bin schon öfters auch mit dem Auto so weit, aber das ist einfach entspannter und dann mache ich genau das. Dann fahre ich, also nur ohne Mietwagen, ne? Ich parke mein Auto am Hauptbahnhof.
Wo fährst du denn los?
Frankfurt.
Frankfurt?
Da ziehen wir ja mal direkt rein. Na, ich habe gerade eben halt Gaudernheim nach Hamburg eingegeben und da hat er mir einiges vorgeschlagen, aber nicht das. Aber ich fahre nach Frankfurt und dann da mit dem Zug los abends. So. Nehme den Nachtzug, ich fahre um 10 los und bin dann morgens um 1 Uhr oder so. Nee, gar nicht um 9 fahre ich los, bin um ungefähr 1 Uhr da.
Ne? Ja, also wenn wir gerade beim Thema multimodales Routing sind, es gibt da auch einen Startup von Daimler, die sowas Ähnliches eigentlich genau dasselbe machen. Das Konzept bei denen ist halt noch, dass sie sozusagen auch irgendwie ein Ticket in, also dass du sozusagen das auf einen Schlag buchen kannst und dir nicht für jede Teilstrecke ein extra Ticket kaufen musst oder so. Ja, ich habe das aber noch nie ausprobiert.
Also. Genau, das ist auch die Idee da, dass die sich ums Ticketmanagement kümmern. Mhm. Wobei du nicht ein Ticket bei denen kaufst, sondern sie wirklich nur Vermittler sind.
Okay.
Ach, das Ganze läuft da irgendwie auch auf der Hafas-Plattform.
Ja, ja, klar.
Und mit denen, ja, ja, genau, weil
die. Es ist, die werten es immer mit. Ach, wie heißt die Firma hinter Hafas? Ich vergesse es immer. Hakon, genau.
Hakon, okay. Können
wir auch machen.
Gut. Ja. Haben wir denn noch andere spannende Themen, die vielleicht etwas mehr mit OSM noch zu tun haben? Peter, was hattest du dir denn gedacht?
Hab ich mir was gedacht?
Ja.
Nö.
Naja, wir können ja das Thema machen, was ich vorher spontan noch einfädeln wollte, wo ich euch so durcheinander gebracht habe.
Ach so.
Und zwar gibt es ein JOSM-Plugin namens Tracer 2.
Habt ihr das schon gesehen? Ach ja, das gesehen. Hast du denn den Windows-Server zum Laufen gekriegt?
Nee, aber angeblich, da das in .NET geschrieben ist, geht es auch unter anderen Betriebssystemen. Es gibt da einen Thread im Forum, in dem die Leidensgenossen sich da irgendwie unterhalten.
Okay. Nee, ich hatte leider keine Zeit. Ich habe es nicht ausprobieren können.
Also ist wohl, wenn man halt so ein WMS hat, wie anscheinend in NRW.
Ach so, das meintest du mit dem WMS, jetzt verstehe ich.
Genau.
Ja, richtig. Wir dürfen ja jetzt die offiziellen Karten abzeichnen oder Daten entnehmen.
Und das Plugin macht es halt ziemlich, also man klickt irgendwie aufs Haus und dann malt es das, macht das Vektordaten in OSM sozusagen draus.
Cool.
Das geht aber nicht nur mit dem WMS, also nur mit anderen Karten und nicht mit Luftbildern oder so. Das müsste eigentlich nicht so.
Also es geht nicht mit, was weiß ich, mit den Bing-Luftbildern, sondern nur mit diesem einen. Nee. Warum?
Nur mit halt so, weil deren Algorithmus halt sehr stark auf auf dieses, es ist alles in der gleichen Farbe und wirklich genau der gleiche Farbe passiert, soweit ich es gesehen habe. Wobei, ich sollte nicht so viel behaupten, ohne es selber überblickt zu haben.
Früher gab es sowas ja mal, dieses Lake-Dingsbums.
Ja, ja.
Lake Walker, das quasi auf den Infrarotkanal von irgendeiner Space Mission geguckt hat und da quasi die Temperatur des Wassers gesehen hat und daher dann den.
Naja, am Ende war es halt einfach nur schwarz und weiß und da halt irgendwie. Ja. Automatisch Felder draus zu sehen, dann draus zu machen.
Ja, ja, aber die Befürchtung kam jetzt schon auf, dass alle Leute wie wild jetzt die offiziellen WMS-Karten abmalen und übernehmen.
Ja, aber die Angst, die hast du ja immer.
Und ja, da ist es ja okay, oder? Das ist ja unter einer Lizenz. Oder
also lizenztechnisch ist es in Ordnung. Die Frage ist, sind die noch aktuell? Weil
ja, okay.
Ich immer, wenn ich da reingucke, sehe ich sofort Differenzen. Also haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gesehen, bei Hausnummern, wenn du die überlagerst in JOSM, da siehst du sofort die Differenzen da. Wo du nicht weißt, jetzt, was stimmt jetzt? Sind die OSM-Daten richtig oder ist die offizielle Hausnummernkarte da richtig?
Ja, Dietmar, ich habe es heute mal kurz getestet in Köln und habe auch erstens festgestellt, dass das ziemlich schnell und gut geht, aber einfach die Luftbilder, die ich verwendet habe zum Vergleich Aerovest von der Qualität her nicht immer gepasst haben. Also die Gebäude einfach dann auch noch anders aussehen.
Achso, aber du hast jetzt in Köln von der ALKS oder diese 50er-Karte oder wovon abgezeichnet?
Von dem Vektor-Layer da, der freigegeben ist von der NRW.
Ah, okay. Achso, und die sind verschoben zu der Aerovest-Karte?
Die sind nicht verschoben, sondern du hast manchmal einfach die auf dem auf dem Leer Einkerbungen vom Gebäude, die einfach auf dem Luftbild nicht zu sehen sind. Und entweder sind die vielleicht auf der Grundfläche anders, dass das Dach oben drüber das verdeckt, oder ja, aber das sind einfach die geplanten Gebäude nicht in der Realität so gebaut worden.
Okay, ja. Kann natürlich sein, ne?
Naja, also ein Kataster hat aber in der Regel keine Plandaten. Also da ist schon mal jemand hingefahren und hat das dann abgemessen.
Also, dann, also beim früheren Abmalen habe ich festgestellt, dass die auf der ARK-Karte in der Regel kleiner sind von der Fläche her. Also ich würde auch davon ausgehen, dass das vielleicht einfach die Grundfläche ist am Boden und dass genau, die obendrauf einfach, wenn wir abmalen, die Gebäude deswegen auch immer ein bisschen größer sind, um 1-2 Meter.
Genau, das ist halt so, wir zeichnen eigentlich das Dach ab, also die Fläche, die das Dach hat und nicht die Wand. Das ist halt auch so mal, das sind halt die Ungenauigkeiten, die bei OSM so drin sind. Aber ja.
Und rein technisch, hast du es auf dem Windows aufgesetzt oder den Server, oder hattest du einen?
Ich habe den lokal gemacht unter Ubuntu. Da hat die Anleitung im OSM-Forum ganz gut geklappt.
Ah, okay. Das ist mal gut.
Also Hintergrund, diese Bilderkennung ist anscheinend halt nicht in Java geschrieben, die für .NET ja notwendig wäre. Aber die für JOSM ja notwendig wäre, sondern in .NET. Das ist so eine eigene Programmiersprache von Microsoft, die aber auch auf Nicht-Microsoft-Betriebssystemen läuft. Nennt sich da Mono manchmal. Und sozusagen der Client ist dann auch, es ist beides lokal auf eurem Rechner. Ist nicht irgendwo im Internet irgendein Server, sondern es ist beides auf eurem Rechner. Und der Client ist sozusagen das Tracer 2 Plugin für JOSM. Und der Server ist halt nochmal ein eigenes Programm, was nebenher laufen muss, wo dann der JOSM über das Plugin drauf zugreift.
Okay, und das funktioniert. Das finde ich ja also toll. Da muss ich es auch ausprobieren.
Hehe. Mal eine Frage an Peter. Wir hatten ja vorhin bei den News diese Rangliste von wer hat wie viele Hausnummern gemappt. Der hat sich ja diesen letzten History-Dump genommen. Ich würde sowas jetzt gerne für München zum Beispiel machen. Wie bekomme ich denn am besten einen History-Dump von einer einzelnen Stadt?
Na, also das Einfachste ist, wenn du auf osm.personalwerk.de gehst. Ich habe einfach da einen Server von meinem Arbeitgeber mitgenutzt. Und da findest du unter Full History Extracts findest du vom letzten Dump Ausschnitte, unter anderem eben zum Beispiel einen Germany-Ausschnitt. Der ist dann nur noch 4,2 Gigabyte groß. Mit dem könntest du zum Beispiel
anfangen zu arbeiten. Du hast dann, wie hast du da zugeschnitten? Mit Boundingboxen oder richtig schön?
Da liegt die Konfiguration bei. Für Germany ist das zugeschnitten mit einer Boundingbox, ja.
Okay, das wurde zum Beispiel bemängelt in dem Thread, dass da irgendwie eine Stadt, ich glaube es war Essen, irgendwie aus Versehen rausgeflogen ist oder Aachen. Irgendwas, was halt am Rand ist.
Na gut, das sind halt einfach erstmal nur grob Daten. Du müsstest
okay, dann stimmt, aber nur Berlin und Rheinland-Pfalz. Oder bin ich falsch?
Das kannst du ja dann ausschneiden.
Du bist einfach zu weit hochgegangen. Geh mal eine Ebene höher. Du bist jetzt bei dem, was innerhalb von da genau liegt, in Germany, USA, PBF.
Das heißt, wenn man was machen möchte, dann...
Achso, ich nehme mir das komplette Germany.
Genau, oder das wäre das nächstgrößere, was quasi München mit enthält. Und dann müsstest du dir den Splitter besorgen. Den gibt es auf GitHub.
Das ist der History Splitter, oder?
Der OSM History Splitter, Make-Install. Also einfach, ja, Make-Install. Und dann kannst du dem zum Beispiel das Germany OSH-PBF geben und dann so ein... Das Einfachste ist, du machst im JOSM, nimmst du dir einfach, malst du einfach ein Ray. Einmal um den Bereich rum, den du haben willst, speicherst du es als OSM-Datei und gibst ihm den. Und das kann er als Splitting-Polygon benutzen.
Cool.
Und splittet dann daraus, also muss nicht so diese komische Area-File generieren, man kann einfach eine OSM-Datei reingeben und das nimmt er dann als Polygon und schneidet den Ausschnitt raus und schreibt dir das dann wieder in eine PBF-Datei. Oder in eine XML-Datei, wenn du damit glücklicher bist. Und dann kannst du da anfangen, die auszuwerten.
Kann ich die dann auch aktuell halten, indem ich da die ja, irgendwelche Diffs mit reinspiele oder gibt es da noch keine Tools dafür?
Also rein theoretisch ja, aber es gibt halt keine passenden Tools dafür. Der Jochen Topf hat sowas wohl gebaut, aber noch nicht veröffentlicht. Er hat dann mal so einen Test gemacht. Der in Anführungszeichen aktuelle History Planet von diesem Monat, den hat er ja gemacht, indem er den letzten History Planet genommen hat und dann so lange Diffs draufgeworfen hat, bis er aktuell war. Also den hat er sich auch selber erstellt. Und das heißt, er hat offensichtlich Code dafür, aber der ist, wenn ich es richtig verstanden habe, noch nicht produktiv nutzbar. So in der Art. So, und dann könntest du, wenn du möchtest, wenn direkt auf der Datei arbeiten, oder du kannst halt den History Importer benutzen, der ist auch auf GitHub, und der importiert dir dann deinen Datenbestand in eine Postgres-Datenbank, wo du für jedes Objekt, für jede Version eine Zeile hast, und dann könntest du auf der operieren.
Ja, wobei so eine statistische Auswertung ist, glaube ich, auf File-Basis schneller. Aber es hängt natürlich wieder davon ab, ob man was wie das Tool, das da für diese deutschlandweite Liste ist, oder war es Deutschland oder weltweit? Keine Ahnung, diese Liste, die wir halt vorhin hatten, genutzt wurde, wie das halt wieder arbeitet und ob man das bekommt. Mal schauen.
Genau, also das stimmt ganz genau. Wahrscheinlich ist es schneller, das auf der Liste zu machen, aber ich denke, du kannst das auch mit einer Datenbank machen. Es gibt halt einfach Leute, die fühlen sich dann besser, weil sie sehen die Daten, die da sind, und können damit dann ihre Queries und Analysen machen, und dann hast du da halt auch gleich die zusammengebauten Geometrien mit drin und kannst dann irgendwie vielleicht eine Karte draus zaubern oder sowas. Keine Ahnung. Heatmap machen, wo du dann deine Hausnummern überall gemacht hast oder so. Kann man dann ja alles damit machen.
Dietmar, ich habe gesehen, du hast ja ein paar Updates für die Hausnummernauswertung gemacht.
Ja, habe ich.
Unter anderem gibt es ja jetzt auch das Feature, dass man, dass die Hausnummern, die noch fehlen, erraten werden, deren Position, oder?
Ja, aufgrund der schon vorhandenen Hausnummern versuche ich, die noch fehlenden Nummern linear zu ermitteln.
Wo findet man das eigentlich nochmal genau? Also wenn ich jetzt auf regiosm.de gehe, dann wahrscheinlich bei den Hausnummernauswertungen, oder?
Ja, wenn ich mir ein Gebiet aussuche, also entweder die Stadt als Ganzes oder ich suche mir einen Stadtteil aus, dann habe ich unterhalb vom Titel des Stadtteils einen Link, und da bekomme ich auf einer weiteren Webseite oder auf einer nächsten Seite dann den GPX-File, wo die vermuteten Geokoordinaten sind von den fehlenden Hausnummern.
Das heißt, bei der tabellarischen Auswertung sich ein Ding anschauen, sozusagen, so ein Stadtteil, und dann gibt's der Link auf die Straße, oder wie?
Wer hat das nochmal gesagt? Nee, direkt am Beginn von dem Stadtteil hast du oben den Titel.
Ah, okay.
Und unterhalb vom Titel, da hast du direkt den Link auf das GPX-Feld dann.
Okay, und was ist der Unterschied zwischen alle und ohne nicht existierende Hausnummern?
Es gibt hier die Möglichkeit, dass Hausnummern, die vor Ort der Mapper nicht gefunden hat, dass man die einträgt, dass die definitiv nicht existieren, obwohl sie von der Stadtliste her da sind. Und wenn ich jetzt 2-3 Mal da rumgelaufen bin, möchte ich ja nicht mehr immer wieder auf die Hausnummern treffen oder die suchen wollen, die ich schon längst angegeben habe, dass die gar nicht existieren. Deswegen gibt es die einmal ohne die schon von den Benutzern angegebenen fehlenden Nummern.
Ah, okay, verstehe. Das heißt, die kann ich mir dann jetzt runterladen, in mein GPS-Gerät laden und sehe dann, wo ich mal noch hinlaufen muss, um zu schauen, ob die wirklich da ist, sozusagen.
Genau.
Cool.
Cool.
Aber Smartphone-Apps, die das benutzen können, wo man es dann auch direkt wieder in den OSM hochladen kann, gibt es noch keine, oder?
Ich habe jetzt in der Richtung nichts. Diese ganze Geschichte mit nicht existierenden Hausnummern war mal geplant, das ein bisschen zu kombinieren mit dem Keymapper 3, aber da ist momentan die Diskussion mit dem Betreiber nicht mehr aktuell.
Ja, der hat ja jetzt auch ein bisschen schlechte Presse, kann man so nennen. Im Forum hat sich halt jemand darüber aufgeregt, dass der Betreiber, das ist ja diese Einicon GmbH, bla irgendwas, ja, konkret dieser eine Mensch, wer den mal so sehen möchte, kann sich ja das Video vom letzten Foskes anschauen, hat er auch selber auf YouTube hochgeladen. Die haben jetzt irgendwie hat er auch damals schon gesagt, die haben diese OpenZell-ID-Seite und die Marke irgendwie aufgekauft und haben das jetzt halt mit eingebaut. Das heißt, wenn man das jetzt aktuell nutzt, den KeyPayMapper 3, dann zeichnet der im Hintergrund halt neben dem GPS-Track auch die ganzen WLANs und GSM-Zellen-IDs mit auf. Und schickt die dann wohl hoch an den Server des Betreibers. Und das hat wohl einige Leute überrascht, dass da überhaupt keine Meldung beim Starten der App oder sonst irgendwas kommt. Und dass halt vor allem was hochgeschickt wird, ohne dass man selber irgendwo nochmal bestätigen muss, weil das Tool selber war ja eigentlich so angelegt, dass man sich die Daten selber per E-Mail zuschickt und dann selber einpflegt, sozusagen. Es gibt jetzt irgendwie einen Fork davon, wo die Funktion wieder rausgepatcht wird, weil es ist ja Open-Source-Software, aber ja. Man müsste wahrscheinlich erst dieses OpenZLID-Projekt generell mal bewerten. Ich empfehle einfach, hier mal diesen Thread im Forum durchzulesen und sich eine eigene Meinung zu bilden.
Aber nichtsdestotrotz, hast du nicht mal Lust, einen Blogartikel darüber zu schreiben? Weil diese Straßenlistenauswertung, die funktioniert auch recht gut, wie ich so sehe. Und ich bin mir nicht sicher, ob das schon wirklich wieder so gut bekannt ist. Oder hast du Zugriffszahlen oder so? Oder weißt du, wie weit das benutzt wird?
Also die Zugriffszahlen könnte ich machen, weil ich seit ein paar Monaten da eine entsprechende, diese normale Webcomments oder keine Ahnung, Combine-Dateien erzeugen lasse, aber ich habe es mir einmal kurz angeschaut. Ich habe jetzt keine Informationen aktuell, wie viel genutzt wird, und ich habe angefangen, letzte Woche habe ich angefangen, zum ersten Mal Blogs zu schreiben über die Straßenliste und die Hausnummernliste, dass da vielleicht ein bisschen bekannter wird, wenn ich da mal was Größeres update.
Ja, okay.
Also diese Neuigkeiten auf der Startseite, oder?
Was meinst du jetzt mit, du hast Blogs geschrieben?
Ganz normal über das OpenStreetMap.org, dass ich da als persönlicher Benutzer schreibe. Und
stimmt, dann, das habe ich auch direkt verlinkt.
Also zum Twitter kommt, ja.
Das müsstest du heute gesehen haben.
Ja, habe ich.
Okay. Genau, also dadurch habe ich das auch wieder. Okay. Naja, also du könntest auch auf der Blog OpenStreetMap.de so einen eigenen Artikel oder so machen.
Ich will jetzt im Winter mal ein bisschen mehr machen, weil da ich habe die Straßenlistenverwaltung ein bisschen vernachlässigt, weil ich einfach jetzt mit den Hausnummern-Geschichte zu viel zu tun hatte.
Ah, okay, ja.
Will jetzt aber wieder umswitchen, weil die Straßenlistenverwaltung jetzt zum Beispiel ich die Woche Baden-Württemberg die komplette zentrale Straßenliste mal aktualisiert habe. Das waren von 1000 Gemeinden eine aktualisierte Liste, und das steht aber auch noch aus für Thüringen und für Rheinland-Pfalz, weil es für die beiden auch eine zentrale Liste gibt. Das heißt, ist momentan die Straßenlisten, die ich verwende, sind von 6 oder 9 Monate alt. Wenn ich dann mal da ein bisschen nochmal funktional und die Daten abgedatet habe, könnte ich mal was schreiben, ja.
Also das Angebot steht und
danke, ja, wird angenommen. Ich könnte noch kurz darauf hinweisen, dass ich noch die Informationen habe von dem Kölner Mapping-Tag. Da hatten wir ja versucht, 10.000 Hausnummern an einem Tag zu erstellen. Mhm. Und da sind wir am Ende bei 6.133 Hausnummern gelandet. Allerdings müssen wir dazu sagen, dass wir da immer noch die Gebäude ja erst gemalt haben und anschließend die Hausnummern, die von der Stadt bereitgestellt wurden, da hinzugefügt haben. Also es ist nicht nur einfach Hausnummern per Knoten reingeholt, sondern halt auch die Gebäude noch vorher gezeichnet.
Ah, okay. Hast du gehört von sonst aus NRW Straßenlisten, Hausnummernlisten? Oder kann man sehen, welche alle jetzt drin sind?
Also von Nordrhein-Westfalen Hausnummernlisten gibt es eigentlich keine.
Außer Köln, ne? Ah, okay. Und die Hausnummernlisten, hast du gesagt, gibt es auch vom Bundesländern oder was? Oder war das Straßenlisten? Nee,
das bezog sich auf Straßenlisten. Ah, okay. Es gibt von den drei Bundesländern Rheinland-Pfalz, Thüringen und Baden-Württemberg zentral bereitgestellte Straßenlisten aller dortigen Gemeinden, beziehungsweise bei Baden-Württemberg fehlen so ungefähr 50, 60 Gemeinden, da gibt es noch keine, aber zumindest mal zentrale Dateien, und auch in allen drei Fällen sind sie mal auf zumindest mal CC-BY-Lizenz, und das reicht ja mir als Betreiber der Webseite aus, dass ich sie nutzen kann. Die kommen ja nicht nach OSM rein, die Daten.
Ja.
Ja, ist auch ganz witzig, was man so sieht, wenn man diese Auswertung mal anschaut. Unter anderem haben wir in München beim letzten Stammtisch am Olympiadorf in München die Wohnung, die damals ja gebaut wurden, für die, ja, wie nennt man die Athleten? Ja, Olympioniken, wurden ja danach irgendwie dem Studentenwerk zugeführt. Die wurden jetzt irgendwie komplett neu gebaut, aber die Nummerierung ist gleich geblieben, und irgendjemand hat halt jeden einzelnen Bungalow, die zweigestöckig sind, als Hausnummer getaggt, obwohl die da eigentlich die kompletten Wohneinheiten, das sind irgendwie, ich glaube 200, 300 Stück, eigentlich dieselbe Hausnummer haben. Aber ist natürlich ganz groß aufgetaucht als, ja, diese Hausnummern gibt's gar nicht. Gibt's nur bei OSM. Und haben wir so ein bisschen diskutiert, was man da am besten für einen Tag dafür hernimmt. Am Ende ist es irgendwie auf Atlas Flats rausgelaufen. Aber ja, wird halt nicht gerendert. Also ich muss da dieses Ticket, was ich jetzt im Kato GitHub aufgemacht habe, mal noch ein bisschen zu Ende diskutieren. Mal schauen, was da so rauskommt.
Ich habe jetzt doch noch eine Frage zu der Hausnummernliste. Hausnummern, die nur die Stadt hat oder die nur in der Stadt existieren. Gab es bei Köln nicht auch die Geokoordinate dazu?
Ja, die gibt es ja. Nur das Problem ist, in Köln sind noch gar nicht alle Gebäude gemalt. Ja. Und deswegen war mal früher, vor ein paar Monaten, die Diskussion, dass man die ganzen Hausnummern einfach mal so reinnimmt. Das hat man aber jetzt Abstand von gehalten, sondern man möchte jetzt ein bisschen kontrollierter die Gebäude zeichnen und dann direkt dazu die Hausnummern ergänzen. Dazu gibt es auch auf der Webseite tasks.pol.ch vom Simon Pohl so ein Taskmanager, der von Hot her bekannt ist. Ja. Und dort gibt es ein extra Projekt für Köln, wo man entsprechend sich diese einzelne Task aussuchen kann dort entsprechend zeichnen und auch die Hausnummern importieren.
Okay.
Liegt es daran, dass da Leute gibt, die Hausnummern auf dem Way, also auf der Area von dem Building präferieren und nicht als Not haben möchten? Oder ist es einfach nur so, ja, wir machen keine Massenimporte?
Ja, leider ist jetzt der in Köln da federführende zwar im Chat drin, aber jetzt nicht über Mumble erreichbar. Ich weiß es nicht. Also früher am Anfang in der Diskussion hieß es mal, man möchte die alle auf einmal reinhaben, damit man möglichst schnell schon mal die Koordinaten drin hat und so schon mal über bei der Adressensuche schon mal die konkreten Koordinaten kommen. Aber davon ist man jetzt abgekommen. Man kann auch das nicht wirklich jetzt blind rein importieren, weil einfach auch schon Hausnummern da sind. Und da muss man auch kontrollieren, welche Hausnummer jetzt wirklich an der richtigen Stelle steht. Das ist nicht immer passend. Sei es, dass die Points of Interest eventuell mal um ein, zwei Gebäude daneben liegen. Oder aber, dass man manchmal auch beim Zeichnen einfach nicht zuordnen kann, wo jetzt die Hausnummer von der Koordinate, wie sie die Stadt vorgegeben hat, wirklich hingehört.
Die Probleme sind teilweise noch vielschichtiger. Und zwar haben wir ja noch den Geoatlas mit den Hausnummern. Wenn man die übereinander legt, ist es teilweise so, dass eine von den beiden um ein ganzes Haus verschoben ist und ein Haus dazwischen keine Hausnummer hat. Oder dass diese beiden Daten sich nicht stimmig sind.
Klassiker. Das heißt also, die Datenqualität ist halt nicht vertrauenserweckend.
Ja, ist wieder so ein Votum für OSM, ne? Homogene Daten aus einer Hand, aus vielen Händen, aber zumindest weiß die rechte Hand, was die linke tut, wovon man ja bei den meisten öffentlichen Stellen nicht unbedingt ausgehen kann.
Ah, okay. Ja, da hat Köln ja noch einiges vor, wenn ich das so sehe.
Ja, so einen anderen Blog-Eintrag, den ich vorher bei den News noch eigentlich erwähnen wollte, war, jemand von Mapbox hat mal aufgeschrieben, wie man Filter ganz interessant benutzt.
Du meinst den JOSM? Die JOSM-Filter.
Ja, aber der Blogantrag ist bei Mapbox. Mhm. Link ist dann in den Shownotes. Und zwar, hatten wir ja auch schon angesprochen, aber ist mal eine schöne Anleitung, in der das schön erklärt wird, was es so geht. Also klassischerweise das erste ist halt, die ganzen Nodes ohne Tags auszublenden. Dann wird halt auch die Anzeige in JOSM einfach viel cooler, wenn man ein bisschen weiter wegzoomt. Weil die ja sonst immer alles gelb ist oder was man auch immer für eine
Farbe findet. Ja, ich blätter gerade auch über die Seite drüber.
Oder auch ganz toll, das ist auf die DB nämlich noch gar nicht gekommen, dass man halt zum Beispiel einfach seine Änderungen mit einem Filter namens New Modified, also man hat ja diese Filterbox und dann gibt's halt das Ding New und was ist Modified und Modified dazu. Und dann sieht man halt, was hat man denn jetzt alles für den Daten alles angefasst, alles andere wird irgendwie ausgegraut. Ist doch krass, was da alles geht. Also
Ja, also Wahnsinn. Das sind jetzt nur drei Anwendungen.
Ja. Bräuchte man eigentlich mal eine coolere GUI, die das dann halt auch irgendwie direkt einem vorschlägt? Oder vielleicht auch wie bei den Styles so ein Austauschding von coole Filterregeln von A nach B bringen, dass man die nicht immer irgendwie manuell eingeben muss oder so.
Also ich finde das ganz praktisch, wenn ich Buslinien mappe, dass ich die ganzen Häuser, die ich mit runtergeladen habe, mir komplett ausblenden kann.
Mhm. Ja. Also ich mag das immer gerne, die ganzen Postal Boundaries oder also allgemein Grenzen und so, die stören mich eigentlich hauptsächlich nur. Wenn ich normale Bearbeitung mache, die blende ich auch immer aus. Und so kann man sich halt da nochmal die Bearbeitungsansicht so anpassen, wie man es haben möchte.
Wo du gerade Mapbox erzählst, wir hatten so eine kleine Diskussion. Ich glaube, der Architekt aus Italien hatte sich beschwert bei der jetzt aktuellen, sondern davor, dass ziemlich häufig Mapbox genannt wurde und auch wir Werbung gemacht hätten dafür. Jetzt, weil ihr ja alle schön im Chat seid, ist euch das auch aufgefallen oder denkt ihr, das ist soweit in Ordnung? Also es ist nicht so, dass wir das nicht, also dass uns das nicht auch auffällt. Nur die Frage ist immer, was ist Werbung und was ist noch Information? Und dazu trennen, das ist also finde ich schwierig. Also wir neigen dazu jetzt schon wirklich Sachen, die Mapbox gemacht hat, eher rauszunehmen.
Also im Blog meinst du jetzt konkret?
Bitte?
Im Blog meinst du jetzt konkret?
Ja, genau, in der Wochennotiz.
Ja.
Weil wir hatten schon wirklich Notizen, wo die Hälfte gefühlt von Mapbox kam.
In der Wochennotiz habt ihr halt nicht die Möglichkeit, Dinge aufzuschreiben, die scheiße sind und dann zu erzählen, wie scheiße sie sind. Ich meine, im Podcast machen wir das noch eher, dass wir, wenn wir was gut finden, erzählen wir, dass wir es gut finden, und wenn wir was schlecht finden, erzählen wir, dass wir es schlecht gefunden haben von dem Hersteller. Und dann, das finde ich halt, das ist neutral. Also, ne? Ich kann eine Menge Dinge über Talmel sagen, die mich im Moment jeden Tag echt die Wand hochsteigen lassen. Weil es einfach an vielen Stellen wirklich ein schlecht gemachtes, also wirklich schlecht, technisch schlecht umgesetztes Programm ist. Aber es ist halt immer noch Welten besser als alles andere, was es in dem Bereich gibt. Ja, und dann schreie ich halt einmal laut und dann copy and paste ich die Bounding Box halt nochmal rein, weil er sich schon wieder vergessen hat oder sowas. Ja,
ja gut, aber also du würdest jetzt trotzdem sagen, eher die Information noch bringen, auch wenn Mapbox zehnmal vorkommt, als dass wir sie weglassen,
also zumindest
damit es nicht so häufig.
Zumindest im Podcast sehe ich das so, weil wir halt auch was dazu sagen, weil wir einen persönlichen Bezug dazu haben. Bei der Wochennotiz ist nochmal was anderes. Wenn dir jemand halt viele Links zuschickst und du pastest die einfach nur in deinen Blog, dann kann das halt schon sehr einseitig
werden. Die schicken mir ja keine Links. Wir finden die ja. Und viele Artikel und so, ich meine, die haben, und das wird auch immer noch schlimmer, also das sehe ich, die haben ja immer mehr Mitarbeiter, ja. Das ist ja keine, also zum Beispiel, das bringen wir gar nicht. Neue Mitarbeiter. Liest du den Blog?
Ja.
Die stellen jede Woche mindestens eine Person ein. Die haben mal eben ihre Mitarbeiterzahl fast verdoppelt. Und
man kann es halt auch anders machen. Also man könnte zum Beispiel einfach sagen, ja, so heißt der Autor von dem Filterartikel zum Beispiel, zeigt, was alles mit Filtern geht.
Genau, so habe ich es jetzt bei der aktuellen gemacht. Häufig, wenn du siehst, so der und der Name hat das und das gemacht im Blogartikel, dann kommst du auf die Mapbox-Seite.
Ja.
Wo der.
Weil genau bei Frederik machen wir es ja eigentlich auch oft so. Wir sagen oft nicht die Geofabrik, sondern Frederik oder so.
Genau, so mache ich es. Ja. Also so mache ich es auch für gewöhnlich. Nur im Endeffekt landest du halt auf einer Mapbox-Seite, ja. Das kann ich ja auch halt auch nicht ändern.
Wobei, wenn wir kurz einlegen können, die Geschichte mit den Mitarbeitern, das ist auch ein gut und gern genommenes Mittel, um auch ein bisschen Bewegung, Agilität der Firma zu zeigen. Dass die Leute entlassen, schreiben sie wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, das ist klar. Ja. Genau, also ich gefühlt habe ich oder denke ich jedes Mal, wenn du da Mitarbeiter werden willst, dann bist du verpflichtet, einmal die Woche einen Blogpost zu schreiben, und zwar einen guten. Also kommt es mir teilweise vor.
Ja, aber guck mal, zum Beispiel, wir...
Ich hatte Simon, Herrn Pohl auch geschrieben, das ist echt eine Firma, die verstehen, coole Leute anzustellen und denen noch zu zwingen, darüber zu schreiben, was für coole Sachen sie machen.
Ja, schau mal, wir reden jetzt zum Beispiel auch, also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon gesagt habe, dass wir Forever Map und Navi 2 Plus von Skropla wirklich, also ich benutze es halt andauernd. Aber das liegt halt auch einfach daran, das sind halt gute Programme und sie kriegen regelmäßig Updates. Wenn die es halt irgendwann mal verkacken, dann werde ich das hier brühwarm erzählen. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, mache ich jetzt Werbung für die? Nein, ich benutze halt deren Programme und ich bin hier als Privatperson und ich erzähle von privat über meine Erfahrung mit der Software. So, wem das halt nicht passt, der soll halt ausschalten oder umschalten. das ist, ne, so sehe ich das halt. Ich kann verstehen, dass es in der Wochennotiz was anderes ist, weil das halt effektiv nur eine Linksammlung ist. Das ist jetzt keine persönliche Meinung dazu.
Hinzu kommt ja, dass Leute auch neu einsteigen beim Podcast und auch solche Themen sich wiederholen müssen. So bin ich ja auch zu euch gestoßen und habe das interessant gefunden für mich. Ja. Also, das heißt, wenn du Apps vorstellst, kann man die ruhig öfters vorstellen, immer wieder erwähnen, weil die sind immer halt gut.
Ja, solange sie halt gut sind. Ne? Und wenn sie halt irgendwann aufhören, gut zu sein, dann werden wir das halt entsprechend sagen. Ich meine, wenn es dich glücklich macht, kann ich ja mal ein bisschen über Timel ranten, weil das nervt mich nämlich im Moment ziemlich dolle. Das ist, wer nicht weiß, was Timel, also ne, ich mach's jetzt einfach.
Wer nicht weiß, was verwendest du denn? Die 1 oder die 2 oder
was? Das, was da? Was habe ich hier? 01.
Benutzt du die im Web oder Standalone?
Nee, runtergeladen. Gibt's da eine Online-Version von?
Dachte, nee, man muss es ist eine Web-App, die man aber lokal auf dem eigenen Rechner ausführt.
Genau.
Muss.
Ah, okay. Und da zum Download steht im Moment latest Timel 01, also 0101, ne, für Windows. So. Das ist das, was ich halt auf der Arbeit benutze. Ich habe zwar privaten Linux-Rechner hier, aber auf der Arbeit habe ich eine Windows-Büchse. So, was nervt mich an dem Teil? Also erstens ist es eine tolle App und sie ist toll, um mal schnell einen Style zu machen. Dafür benutzen wir die, also, was weiß ich, man muss halt wie eine Karte auf eine Webseite drauf tun. Super. Es fängt schon damit an, dass es echt unmöglich ist, also die mitgelieferten Shapefiles, die sie quasi aus ihrer Cloud da irgendwie anbieten, die sind zwar politisch korrekt, aber inhaltlich nicht immer optimal. Das sind ja eigentlich die Natural Earth Data Shapes, aber was weiß ich, zum Beispiel, das Grönland gehört, glaube ich, zu Norwegen dazu oder so. Ja, ist okay, aber wenn ich jetzt Norwegen bunt mache, dann wird Grönland halt gleich mit bunt. So, also nehme ich mir lieber ein Shapefile von woanders her, wo das vielleicht schon korrigiert ist. Zum Beispiel mache ich das mit QGIS auf und lösche eben einfach den entsprechenden Bereich. Zack, Timel weggecrashed. Also ich habe so Probleme, das mit Fremddatenquellen zu benutzen, die haben. Das ist wirklich, keine Ahnung, was da los ist. Ob das QGIS das jetzt kaputt gemacht hat, das Shapefile oder Timel, was weiß ich. Das ist so der erste, das mich wirklich nervt. Und dann, man merkt ganz stark, das Ding ist gebaut, um am Ende so ein MB-Tiles-File zu machen und das bei denen hochzuladen. Dafür ist es gemacht. Das heißt, alle anderen Exportfunktionen, zum Beispiel als PNG rausspeichern, funktionieren zwar im Prinzip, aber die sind halt immer so Second-Class-Citizen. Also man merkt zum Beispiel, wenn ich einen PNG-Export mache und schreibe da meine Bounding-Box rein und meine Pixelgröße und dann ändere ich was am Style und will dasselbe Area nochmal exporten, tudum, haben alle Informationen vergessen, man muss es nochmal neu aufschreiben. Er merkt sich das halt nicht. Wie schwer ist das denn, sich sowas zu merken zum nächsten Aufruf? Ja? Oder wenn man mal 10 PNGs exportiert hat, dann wird das Ding mit jedem einzelnen PNG, wird das Teil langsamer. Warum? Dann irgendwann ist es so langsam, dass das halt dann diese Anwendung reagiert nicht, Marker kriegt, dann muss man es beenden, neu starten und kann von vorne, also kann weitermachen. Aber
ja, Peter, ja, aber so. Das Ding liegt doch auf GitHub und wartet darauf, dass du
ja, einen das Bug ist feilst, korrekt. Ja, den oder? Bug habe ich gefeilt.
Okay.
Dann klar, so nett bin ich ja schon. Dann, ja, alles Duplicate gibt es wie seit einem halben Jahr offen. Ich müsste es halt wohl selber fixen. Das wäre eher die Sache. Naja, so.
Es wird bemängelt, dass Grönland zu Dänemark gehört.
nein, ich bemängel das nicht.
Nee, im Chat. Das.
Ja, entschuldige, also es gehört irgendwie zu Europa dazu. Und es, also. Ich versuche es ja auch immer zu erklären. Der Kunde sagt, ja, machen Sie mir bitte folgende Länder ja, rot, weil in denen sind wir. Und dann machst du halt wie Dänemark rot und dann wird Grönland auch mit rot. Und dann sagt der Kunde, ja, aber das wollte ich doch gar nicht, da habe ich doch gar keinen Standort. Und dann sagst du, ja, das gehört politisch zu dem Land dazu, in dem Sie den Standort haben. Ja, machen Sie das bitte wieder da weg. Ich wurde auch schon gebeten, die Antarktis zu entfernen. Ich hab gesagt, das ist ein guter Mann.
Schmilzt sie nicht eh weg oder so? Wie ist alles okay?
Wie bitte?
Solange du nicht das Internet löscht, ist alles okay.
Ja, aber das ist halt, wie bringt man den Kunden, ich sag dir halt, ja, aber die ist halt da.
Das sieht auch nicht schön aus.
Wirklich. Ja, bitte machen Sie die da weg. Okay, so, und na klar, ich kann den ja schon verstehen. Ne? Er möchte halt zeigen, dass er in Europa ist und dann wird Grönland bunt. Und Grönland ist aufgrund der Mercator-Projektion halt auch noch einfach riesengroß. Viel größer, als es eigentlich wäre. Ja, was macht man denn da? Das ist ja eine verständliche Anforderung. Oder noch so ein Spaßding, ne? Baikonur, diese Raketenlandebasis, liegt in Kasachstan, ist aber gemietet von Russland. wenn ich jetzt Russland rot male, dann wird ein kleiner, wirklich kreisrunder Teil von Kasachstan mit rot. Weil gehört ja politisch dazu. Ja, so, dann sagt er, ja, wir sind aber
Man kann sich auch Staaten mieten?
Ne, du kannst ja, wenn du Russland bist, in Kasachstan ein kreisrundes Stück Fläche mieten. Aha. Das ist da tatsächlich als gemietet, als Rentgebiet oder wie das heißt, dahinterlegt in diesem Country-Shape-File. So, kann ich verstehen, dass den Kunden das wundert. Wir sind doch nur in Russland, warum malen sie da einen Kreis in Kasachstan rein? Ja, guter Mann. Ist halt so, ne? Und da, also da habe ich halt ich formuliere es mal um, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wie ich dann aus diesem Shapefile solche Dinge rauseditieren kann und die danach wieder in Tilemill reinladen kann und das auch funktioniert, mir ist es egal, ob Windows oder Mac oder Linux, da wäre ich total happy, aber ich habe es mit QGIS versucht, das Shapefile zu bearbeiten und wieder zu speichern, ich habe es auch mit Grasshopper, heißt das Ding, versucht, glaube ich, so heißt das. Und in beiden Fällen ist mir dann entweder das Programm beim Bearbeiten des Shapefiles abgeschmiert oder hinterher Tilemill. Also habe ich nicht hingekriegt. Wie macht man sowas? Wenn es jemand weiß, schreibt uns einen Kommentar, also mir. Ich wäre da sehr glücklich über eine Antwort.
Aber dann weißt du auch sicherlich, wenn du Deutschland markierst, gibt es da noch eine Exklave, die da markiert wird?
Das weiß ich nicht so genau. Das kann durchaus sein. Wenn man Frankreich markiert wird, zum Beispiel französisch Guinea mit Rot in Afrika. Ah, okay. Das ist auch so ein Ding, wo sich... Und dann geht man halt hinterher hin mit seinem GIMP oder einem entsprechenden teuren Programm von Adobe und editiert diese Bereiche dann wieder farblich zurück. Das ist so bescheuert. Aber... Ach.
Meinst du mit Grasshopper das Routing-Ding oder wie nee, zusammen heißt einfach nur gleich, oder?
Ich weiß es ehrlich
Gras, gesagt nicht. Die Software? Nee, da gibt's nicht. Ja, und jetzt ist wieder Fliege.
Ich google, ich suche.
Also es heißt definitiv Grasshopper, nicht GrassGIS.
Ja.
Shapefile Editor. Grasshopper ist doch diese Routing, oder nicht?
Ja, also du wirst...
Entschuldige, ich habe es verwechselt mit OpenJump. Weil es hat auch was mit Hüpfen zu tun. Ich habe beide ausprobiert in der letzten Zeit und habe offensichtlich die Namen durcheinander gebracht. Ist auch Java und ist so Shapefile-Editing-Zeugs.
Okay, aber wir stellen fest, Shapefile ist nicht gleich Shapefile.
Offensichtlich. Also da bin ich echt ein bisschen so am Verzweifeln. Das Einzige, was wirklich gut funktioniert, ist halt in eine PostGIS importieren, darin bearbeiten und dann von dort aus rendern. Das geht ganz gut. Aber naja, vielleicht stelle ich mich einfach nur blöd an.
Ich habe noch eine weitere Korrektur. Und zwar hat Roland vorher, als er noch da war, eingewendet, dass der MVV in Berlin nicht BVV, sondern VBB heißt. Der Verkehrsverband Berlin-Brandenburg.
Also die waren etwas kreativer beim Namenswählen.
Ja, aber haben mich natürlich dann wieder miteinander gebracht. Aber ja.
Gut.
Hat einer von euch Hörern noch was zu erzählen? Aktueller Entwicklung auf dem Stammtisch?
Und vielleicht von letzter Woche nochmal ein Thema aufgreifen. Oder letzte Woche ist gut, letzten Podcast. Da hat es ja gesagt, wäre mal interessant, wenn sich die Open Caching Community in Richtung PostGIS bewegt.
Ja, also wir hatten das zumindest mal vorgeschlagen.
Genau, haben wir mal durchdiskutiert und wir versuchen dann einfach mal, wir haben mal so einen Beitrag eingereicht und mal schauen, ob wir angenommen werden, ob wir uns da blamieren oder kassieren.
Ja, also ich denke schon, dass angenommen wird. Also im Zweifel hat man immer viel zu wenig Einreichungen für den OSM-Bereich.
Ja, dieses Jahr, das war auch Thema auf dem PostGIS. Ja. Das Programmkomitee legt härtere Regeln an.
Okay,
ist also wichtig. Bitte? Und zwar, dass die sich ein Bild machen können über den Vortrag. Man soll ja bis 1500 Zeichen beschreibenden Text, so ein Abstract, einreichen. Und die hätten auch gerne, dass das so genutzt wird. Und zwar wollen die vermeiden, dass da Leute hinschreiben, ich mache einen Vortrag über irgendwas. So, das ist alles.
Ja, einfach, dass man es besser einschätzen kann, sozusagen.
Genau, dass man es besser einschätzen kann. Also diese Art von Einsatzeinreichungen, die fliegen wohl raus. Und zwar egal, wer der Vortragende ist.
Ja, ich muss sagen, wir haben es jetzt zum ersten Mal gesehen und angeschaut. Wir haben schon ein bisschen doof reingeguckt, so, da wir ja selber die Vosges noch nie besucht haben und
ja.
Eigentlich nur das wahrgenommen haben, was ihr bis jetzt erzählt habt im Podcast und was wir lesen konnten. Und bei YouTube gab es auch nicht so viele Filme von irgendwelchen Vorträgen. Also wir haben jetzt einfach mal gesagt, okay, klingt interessant, wir machen mal mit, mal gucken, was passiert.
Okay.
Die Filme gibt es nicht auf YouTube, die findet ihr aber im OpenStreetMap-Wiki ziemlich alle verlinkt.
Aha.
Und dann haben wir wieder festgestellt, sie sind nicht sichtbar.
Ja, wir arbeiten ja an diesem YouTube-Account, bei dem allerdings einige technische und einige soziale Hürden zum Erlangen eines...
Nee, es ist rein wahrscheinlich jetzt momentan nur ein soziales Problem. Wir wollen es halt gleich richtig machen, so. Ja.
Mit so einem freien, wie heißt das, Open-Source-Channel oder wie das heißt?
NGA-Account.
Non-Commercial.
Ja.
Ja.
Ja, das Problem, oder man will auch entsprechend versuchen, dass auf der Vosges nicht irgendwelche Firmenwerbeveranstaltungen passieren. Das ist mit der Grund oder Hintergrund, dass man so verschärfte Kriterien anlegen will.
Ja, stimmt, das ist gut
eingeschätzt. Ach stimmt, Michael. Michael, du bist doch, glaube ich, auch im Komitee, ne? Oder?
Jo, ich bekenne mich dazu.
Nee, das kann man ja nachlesen im Wiki.
Ich hab,
das ist ja ganz offen.
Ich habe übrigens die Links zu den letzten beiden Vosgissen, bei denen auch die Videos alle verlinkt sind und die Slides, mal in den Chat gepackt und die werfen wir auch in die Shownotes mit rein.
Perfekt.
Da kann man sich das angucken.
So können wir uns mal ein Bild machen.
Genau, was ihr euch da einlasst.
Das sind alles völlig nette Leute, die da reden. Kannst Peter fragen, der hat es schon gemacht.
Was, Vorträge? Ja.
Wir sind die komischen Jungs, die mit den Satelliten die Tupperdosen suchen, weißt du ja.
Nee, also das Vortragshalten da, ich meine, ich war sonst ehrlich gesagt noch nie auf einer Konferenz, bin mit der Vosges quasi erst mal eingestiegen in das und das ist alles total nett. Also bin ich gefragt worden, so hier, du machst doch irgendwie da und da irgendwas, magst du darüber mal was erzählen? Ich hatte halt auch keine Ahnung. Und das hat alles ganz prima funktioniert und kriegt dann irgendwie Bescheid gegeben, wann man dran ist und rechtzeitig im Programm sieht man, wo man hin muss und das Einzige, was man halt beachten sollte, ist, dass man vielleicht bei Zeiten da ist und es gibt total nette Leute, die einem Schildchen hochhalten, wenn man irgendwie zu lange oder wenn man nicht mehr so viel Zeit zu reden hat und das ist alles super freundlich und eigentlich auch alles ganz gut gemacht, da braucht man keine Angst haben.
Also ich habe die Kollegen in Berlin alarmiert und gesagt, Jungs, rauf aufs Fahrrad und dann hin.
Ja. Aber die Idee kam, könnten wir auch für die Vosges auch so einen Cache machen? Oder gibt es sowas?
Ja, klar.
Gut, also da würde ich nochmal auf dich zukommen.
Ja, ich hatte ja grundlegend auch, gab ja diese Überlegung, die Mapping-Events, da gab es ja irgendwie Schwierigkeiten, die übersichtlich irgendwie zu ordnen und zu organisieren. Auch da gibt es die Möglichkeit, dass sich das bei Open Caching niederschlägt, dass man also da Events einfach einlistet, wo man sagt, so, wir machen hier eine Mapping-Party, das und das ist ja angesetzt, da sind die Infos, man kann sich da committen, sagen, ich bin dabei, ja. Man kann sich hinterher loggen, sagen, ich war dabei oder ich war nicht dabei. Also da stand die Frage, weil Geocaching.com ginge das ja nicht,
ja,
soweit ich weiß. Und wir sind da natürlich auch offen für alles.
Okay, gut. Also bei den Leuten, die Konferenz veranstalten, kam die Idee, so einen Cache zu machen da.
Von sich aus, oder?
Ja, von sich aus.
Oh, interessant. Das haben die bestimmt irgendwie aus den Fernsehmedien oder sowas.
Oder aus dem Podcast.
Genau.
Nee, gar kein Thema. Also da, wenn Fragen sind, immer melden.
Ich habe auch schon Beratung bekommen, wie ich das mit dem QGIS und dem Timemail besser machen kann im Chat. Und ich werde es zunächst mal ausprobieren und zurückberichten. Ich sollte öfters über Probleme reden, die ich mit Software habe. Vielleicht löst man mir die dann im Podcast. Finde ich ganz prima.
Ach ja.
Wollen wir mal langsam Schluss machen, sonst muss ich ja, habe ich ja so viel Audiomaterial zu schneiden hier. Haben wir schon fast, wir haben ja schon über 2 Stunden 30 jetzt aufgenommen.
Ja, schneiden kann lässt sich lang sein.
Ja, oh ja. Also locker,
ich hab das vorher zu lang. Beim Aufzeichnen und Schneiden selber gemerkt, indem ich irgendwie eine Stunde länger gebraucht habe, als was ich gedacht habe. Also ich war, so geht es überhaupt nicht. Wir zeichnen nochmal auf von lauter so Kleinigkeiten. Naja.
Also Pi mal Schnauze, locker doppelt so lang wie die Aufnahme ist, dauert das Schneiden. Also in dem Fall wenigstens 5 Stunden. So.
Naja, es kommt davon, was man sich auch nimmt, aber ja.
Es kommt vor allem darauf an, wie viel kranke Leute im Team sind, wie oft gehustet und genießt wurde, wie gut die Audioqualität im Allgemeinen ist.
Kommt vorkommen.
Na, die M's das sind schneiden wir ja nicht raus. Also das ist,
aber ich selber bei mir schon.
Es waren halt einige, also ich meine, die Shownoter haben ja dankenswerterweise viele Snip-Markierungen in die Shownotes gemacht, wo wir irgendwie uns doof angeguckt und geschwiegen haben und darauf gewartet haben, dass der andere was erzählt. Da merkt man einfach, dass wir nicht so gute Sprecher sind und nicht so organisiert sind.
Naja, es liegt schon auch daran, dass man ein bisschen verteilt ist.
Ja.
Also, wenn man sich halt nicht gegenseitig sieht, dann fällt halt einfach so ein paar Kommunikationskanäle weg, sondern hat halt nur das Audio.
Und es ist halt auch noch so eine Geschichte, also ich meine, wir haben einen langen Arbeitstag in irgendeiner Form hinter uns und den ganzen Tag schon viel geredet. Und dann ist es halt auch anstrengend, abends dann nochmal 2,5 Stunden zu reden und dann auch immer, man muss ja auch wirklich fokussiert sein und drüber nachdenken, darf nicht im Internet surfen und so. Und das ist alles nicht so einfach. Und das muss hinterher halt bereinigt werden. Aber wenigstens haben wir diesmal die Reihenfolge gut hinbekommen. In der letzten Episode, wo wir zu zweit waren. Das müsste die vorletzte gewesen sein, wo wir dann über das Hackweekend geredet haben und dann bin ich dir irgendwie ins Wort gefallen, da haben wir ein anderes Thema gemacht und haben wir weiter geredet über das Hackweekend. Das hinterher umzusortieren und wieder zusammenzubringen, dass es sich für den Hörer anhört, als wäre es ein am Stück gesprochenes Stück Text gewesen, das ist schon ganz lustig, sowas. Du willst...
Wollen wir mal eben beenden?
Willst du stoppen? Ja. Glaub, wollen wir uns nicht vorher verabschieden?
Ja. Achso, ja, stimmt.
Ja, das war's wieder von einer langen und sehr themenreichen Folge Radio OSM. Wir verabschieden euch von der 25. Ausgabe, schauen voraus auf die nächste, schauen voraus auf die Konferenzen, die da kommen. Freuen uns drauf, euch hoffentlich da irgendwo zu sehen. Jetzt ist der Moment, wo ihr zum Teil schon Tickets klicken oder euch zumindest entscheiden solltet, da hinzukommen. Und wünschen euch noch einen schönen Tag. Und bis
zum nächsten Mal. Genau, der nächste Termin ist der 17. Dezember.
Richtig, danke für diesen Einwurf. Wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao.